Moin Moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Heute ist Dienstag, der 16. Juni 2020 und hier am Schreibtisch sitzen mein geschätzter Kollege Simon Müller. Hallo Simon.
Hallo Frank.
Und ich, der Frank, Frank Wechsel, der Publisher von Triathlon. Ja, es liegt eine Woche hinter uns, wo es in einigen Bereichen heiß herging im Sport, auch wenn wenig stattgefunden hat. Aber es gab ein bisschen Querelen, über die wir zu sprechen haben heute. Aber es gab auch interessante, positive Ereignisse. Allen voran, es gab die erste Sub-8-Langdistanz in diesem Jahr.
Genau, Outdoor muss man sagen.
Outdoor, also, ja, genau. Indoor haben wir schon alles erlebt.
Genau, Jan Frodeno und einige andere auch, glaube ich, tatsächlich. Haben es ja schon in Kombination mit Indoor-Radfahren und so gemacht. Aber ja, tatsächlich, ich hoffe, ich täusche mich jetzt nicht. Und es gab irgendwo schon mal einen, den wir verpasst haben, der das geschafft hat, aber das dürfte eigentlich nicht untergehen, wenn sowas passiert. Ja, tatsächlich, also wie gemalt, nachdem wir jetzt in den vergangenen Wochen mehrmals über das Training von Rasmus Svenningsen gesprochen haben, hat der am Wochenende, um eben diese Form, die sich da im Training angedeutet hat, ganz offensichtlich unter Beweis zu stellen, seine eigene Langdistanz organisiert, mit allem drum und dran wirklich. Also da war, wenn man das so verfolgt hat, auf Social Media ein ganzes Team dabei, um Wechselzonen aufzubauen und so weiter, hat das alles dokumentiert und aufgezeichnet. Und ja, das war wirklich sehr, sehr ordentlich. Also beim Schwimmen waren es gut 54 Minuten und das kennen, glaube ich, alle, irgendwie GPS-Messungenauigkeit im Wasser. Ja. Gehört irgendwo dazu. Also er hat sogar 4200 Meter gemessen. Ui. Auf seiner Uhr. Das Team im Boot irgendwie 3,9 war vorher auch ausgemessen. Von daher schwimmen auch seine schwächste Disziplin, aber dann auf dem Rad. Also ja, wirklich ein extrem starker Radfahrer mit 310 Watt Durchschnittsleistung, 314 Boah. Watt Normalized Power. Die 180,2 Kilometer waren es dann aufgezeichnet in 43,9er Schnitt gefahren. 4 Stunden, 6 Minuten, 20 Sekunden und dann danach den Marathon extrem schnell angelaufen, knapp unter 1,20, Magenprobleme bekommen, sich dann aber noch am Ende gefangen, 2,52 gelaufen und ein paar zerquetschte und dann am Ende Endzeit von 7 Stunden 59, 32 Sekunden. Alles allein, beziehungsweise mit einem Team, zwar vor Ort, aber ohne direkte Konkurrenz auf der Strecke.
Vor Ort heißt wo? Wo hat das Ganze stattgefunden?
In Schweden.
In Schweden.
Genau, in der Nähe von Stockholm.
Da ist es einigermaßen flach.
Genau, da ist einigermaßen flach. Gut 800 Höhenmeter hatte die Radstrecke.
Na, immerhin.
Ja, also ich hatte auch noch Kontakt danach mit ihm, um mal so ein Feedback reinzuholen, wie das so war, wie lange das geplant war und so weiter. Und zum Glück hat er mir dann auch noch die Wattdaten durchgeschickt und gezeigt, weil vorher hätte ich sonst, ich habe es in unserem Artikel schon, bevor ich die Daten hatte, so formuliert, man weiß ja zwar, also um das so ein bisschen einzuordnen, man weiß auch nicht, welche Rolle dann irgendwie ein Begleitfahrzeug spielt, was dann vielleicht vorfährt, um den Verkehr zu blocken. Man hat dann gesehen daneben, um vielleicht dann Fotos zu machen oder sonst irgendwie, auch wenn es eine sehr, sehr ruhige Strecke offensichtlich war. Aber wenn man die Wattdaten sieht, dann weiß man halt auch, okay, das war jetzt nicht irgendwie Motorpacing, der ist dann nicht mit 220 Watt hinterhergerollt ein paar Stunden, sondern das sind eben auch die Werte, die man sonst so kennt, die in der Weltspitze im Triathlon auf der Langdistanz getreten werden und wo dann am Ende auch die Zeiten bei rauskommen. Also ja, sehr, sehr beachtlich. Vor allem, wenn man dann bedenkt, wie gesagt, die mentale Komponente, das kommt dann nicht von ungefähr, dass sein Coach auch der Coach von Lionel Sanders ist. Wahrscheinlich muss man da so ein bisschen die mentale Schiene auch haben oder fahren können und wollen, wenn man sowas macht. Aber mal eben so seine Langdistanz-Bestzeit um 25 Minuten zu verbessern, die lag vorher bei 8 Stunden 25 aus Barcelona im letzten Oktober. Da ist er aber auch wirklich mit Gehen und so richtig hochgegangen auf der zweiten Hälfte vom Marathon, weil er den Halbmarathon in 1,18 angelaufen ist damals. Ja, also das ist wirklich sehr erstaunlich und auch die Entwicklung so insgesamt, also vom Age Group Weltmeister Altersklasse 25 bis 29 vor 2 Jahren bis dahin jetzt, auch wenn man damals schon ganz klar das Potenzial irgendwie sehen konnte. Ja, das ist wirklich erstaunlich, also im absolut positiven Sinne, weil er, wir haben drüber gesprochen, auch im Sinne der Transparenz zu den Leuten gehört, die da kein Geheimnis draus machen und wo man alles sehen kann, was da trainiert wird und dann wirklich sagen muss, wer das über so einen langen Zeitraum aufrechterhalten kann, das mit der Qualität durchzieht und das dann eben schafft, ohne sich großartig zu verletzen oder sonst irgendwas dazwischen kommen zu lassen, dann macht man das ein paar Jahre und dann kommt sowas dabei raus. Also auch wenn es natürlich jetzt schade ist und inoffiziell für ihn selbst, hat er trotzdem eine lange Distanz unter 8 Stunden gemacht. Mhm. Und was das Ganze wert ist, wird man dann sehen, wenn wieder Rennen stattfinden. Ich kann mir aber kaum vorstellen, dass das dazu führen würde, dass er langsamer ist.
Genau, aber als Kona-Quali zählt es nicht.
Nee, das ist wohl wahr, ja.
Ja, wo wir beim Thema Kona sind, können wir gleich bei einem der Themen einsteigen, wo wir schon eben drüber gesprochen haben, dass es ein bisschen querelt. Und zwar reden wir über Brasilien. Ja, wir haben ja die Situation, dass viele Rennen in den Herbst verschoben wurden und Brasilien ist jetzt so eins der Länder, was momentan enorm im Fokus steht, was die Corona-Pandemie betrifft. Ja, wo also überhaupt keine Anzeichen von irgendeiner Beruhigung sichtbar sind. Und dort will man aber auf jeden Fall an den Rennen festhalten, die da angekündigt sind, beziehungsweise setzt noch einen drauf. Die PTO hat sich da noch bekannt als Profi-Triathlon-Organisation, da auch nochmal ein bisschen mit Preisgeld reinzugehen und das Ganze zu feiern. Und das ist dann doch sehr umstritten.
Ja, also genau, muss man glaube ich aufteilen, einmal in 2 Paar Schuhe, einmal dieses neu angesetzte Challenge-Rennen in Zusammenarbeit mit der PTO und dann glaube ich 3 Ironman-Rennen, die noch stattfinden sollen dieses Jahr. Und ja, also was du gerade schon gesagt hast, das ist irgendwie ja schwer abzuschätzen natürlich. Wir haben bei dem Artikel, den wir auch online hatten, den hat ja glaube ich unser Kollege Marvin geschrieben, auch jemanden, du kennst den glaube ich persönlich.
Thomas Fonach, genau. Ehemaliger Spitzentriathlet, kann man fast sagen, aus Österreich, 13-facher Finisher beim Ironman Hawaii. Ja. Dass Yvonne van Flerken, nachdem sie Holländerin war und bevor sie Deutsche wurde, zwischendurch mal Österreicherin war, hat auch mit ihm zu tun. Der wohnt nämlich inzwischen da, wo Triathlon stattfindet in Brasilien.
Genau, also das fand ich auch ganz spannend, dass der das mal so ein bisschen mit der Lage vor Ort eingeordnet hat, dass er eben auch gesagt hat, aufgrund der Größe des Landes muss man eben sehen, es gibt ein großes Gefälle zwischen Norden und Süden, also im Süden dann eher so gerade noch die Hotspots, wo man gerade auch überhaupt nicht absehen kann, ob in den kommenden Monaten da was stattfinden kann, wie es weitergeht und im Norden eben, wo es deutlich ruhiger ist und wo er selbst sagt, ich glaube, eins seiner Aussagen oder Zitate war da eben, wenn wir in 5 Jahren noch nicht dran denken können, die Veranstaltungen unter solchen Auflagen durchführen zu können, dann haben wir dann noch ganz andere Probleme, wenn es dann irgendwann schon Winter ist und sich die Lage nicht entspannt hat. Da hat er natürlich auch absolut recht, ist eben die Frage, ob man über Biegen und Brechen da jetzt reingehen muss und nicht nur sagt, im Sinne von dem Angebot, was man leisten kann im Falle der Ironman-Rennen oder auch des, ich glaube, 2. Challenge-Rennens, was da auch noch stattfinden soll, versuchen wir das durchzuführen, was schon geplant gewesen wäre, sondern setzen irgendwie nochmal neu an, befeuern das mit Preisgeld, ohne eben auch zu wissen, was so Reisebeschränkungen eventuell nochmal sein werden, international. Und da hat der Zibi im Namen von Challenge auch gesagt, er könnte sich auch gut vorstellen, dass es eher so ein nationales Rennen wird, außer vielleicht für die Profis, die dann eben reisen können. Aber was die Age-Grouper betrifft, es sollen ja so 1000 bis 1300, vielleicht sogar 1500 Teilnehmer sein, dass dann eben gesagt wird, das beschränkt sich eben auf Brasilianer oder Südamerikaner. Ja, also ich sehe es auch so ein bisschen zweigeteilt. Es ist natürlich gut, dass man mit dem Vorlauf überhaupt mal wieder mit dem Gedanken spielen kann, irgendetwas anzubieten, aber ob es eben in einem Land wie Brasilien sein muss, was eben nicht gerade die aktuelle Lage hat wie wir hier, wo man eben wirklich sagen kann, alles deutet darauf hin, dass wir auch diese Sachen jetzt im alltäglichen Leben wieder aufnehmen können und auch sollten irgendwo, sondern wo das viel akuter noch ist. Weiß ich nicht, ob das halt dann jetzt schon der angemessene Zeitpunkt ist, sich einmal damit so zu beschäftigen und dann eben so ins Blau hinein was anzukündigen. Ich glaube, das ist so das, womit ich auch als potenzieller Teilnehmer, der ich jetzt ja nicht bin, aber ich denke mich einfach mal in die Lage jetzt rein, wenn ich zu denjenigen gehören würde, ein Problem hätte, dass ja die ganze öffentliche Wahrnehmung in Brasilien wahrscheinlich noch eine andere ist als jetzt bei uns hier. Mhm. Und sich in dem Moment dann mit Rennen zu beschäftigen, ist wahrscheinlich da zur jetzigen Zeit genauso verkehrt, wie es bei uns noch vor 6 Wochen war. Und da weiß ich eben nicht, wie so die allgemeine Stimmung ist bei den Triathleten in Brasilien, kann ich mich auch nicht reindenken. Finde es nur ja sehr, sehr schade irgendwie, dass da jetzt quasi ähnlich wie bei Ironman auch. Die Diskussion hatten wir bei verschiedenen Ironman-Rennen, dass da jetzt im Sinne der PTO und von Challenge eben gesagt wird, komm, kostet es, was es wolle, wird schon gut gehen und wir machen jetzt das Rennen und meldet euch trotzdem bitte an. Und wir, kann man vielleicht auch eine Form von Optimismus rauslesen, dass dann gesagt wird, wird schon alles gut gehen und wir kriegen das schon hin. Mhm. Wäre dann ja auch eine löbliche Einstellung irgendwo, wenn man davon ausgeht. Ja, aber ob das jetzt eine angemessene Reaktion ist für die jetzige Zeit des Landes, weiß ich nicht.
Ja, für die PTO ist es ja das Rennen eine Woche vor deren Weltmeisterschaft in Daytona, ja, wo man ja auch noch nicht so weiß, wie sieht es aus mit Reisen in die USA.
Ja.
Sind die USA bis dahin im Bürgerkrieg versunken oder was weiß ich? Ja, ich habe eine ähnliche Situation mit Südafrika, das heißt, ich habe sie nicht so akut, aber ich habe ja gemeldet gehabt für den Südafrika Ironman in diesem Frühjahr und dann gab es ja für mich die Option, umzubuchen auf den November oder eben gleich ins kommende Jahr zu gehen. Ich bin gleich ins kommende Jahr gegangen und für den November sehe ich da auch schwarz. Ja, also wenn man sich die Entwicklung in Südafrika anguckt, die Kurve steigt jeden Tag rasanter. Es gab noch nie so viele Tote wie gestern,
ja.
Oder im Zusammenhang mit Corona. Und ich habe gehört, dass auch die Lufthansa wohl frühestens ab Dezember überhaupt wieder in solche Länder fliegen wird und von daher.
Und da frage ich mich eben auch, selbst wenn man jetzt dieses Nord-Süd-Gefälle innerhalb von Brasiliens berücksichtigt, dann ist es eben die Frage bei internationalen Reisen, wo kommen die überall her und wenn Sao Paulo und Rio de Janeiro jetzt in dem Fall die Hotspots sind, dann ist es eben doch auch denkbar, dass Leute mit Inlandsreisen vielleicht das Ganze nochmal befeuern, ja, wenn es die Möglichkeit gibt, dass man dann irgendwie auch für ein Event woanders nochmal hinreist im Land. Also sobald das, ich meine, das hätten wir ja ganz genauso hier. Also mal angenommen, das ist ja eigentlich ein ganz gutes Gedankenspiel vielleicht, wenn wir hier den Ironman Hamburg haben und in Norddeutschland ist alles gut, im Süden, wie es dann am Anfang eben auch war bei uns, dass es da deutlich stärker verbreitet war und wir eröffnen jetzt für alle die Möglichkeit, weiß ich jetzt nicht, ob es dann so wäre, es ist halt noch ein paar Monate hin, ich glaube nicht, dass es dafür schon eine Regelung gibt, aber wir sagen, irgendwie, ihr könnt alle teilnehmen, das bleibt eine deutschlandweite Sache vielleicht auch, dann kommen die Leute aus dem Süden hierher, fühlen sich vielleicht gut, wissen auch nicht, was sie da alles mitbringen und dann haben wir danach den Salat. Also klar, ich glaube, aus der Perspektive können wir uns einig sein, dass es, solange dieser Status überhaupt im Land vorherrschend ist, dass wir uns da einig sind, dass es keine gute Idee ist, einfach dieses Risiko einzugehen, weil wofür?
Ja,
also wofür dann im Oktober und November ein Event oder in dem Fall sind es ja vier, aber das noch stattfinden zu lassen, wenn es vorher auch nicht woanders überall möglich war.
Ja, also wir lassen uns überraschen, wir hören verschiedene Dinge. Man muss zu diesen Ironman-Rennen natürlich sagen, eine proaktive Kommunikation ist jetzt in der aktuellen Lage seit Monaten nicht unbedingt die Stärke von Ironman. Da sind andere proaktiver, also Ironman ist da eher sehr reaktiv und auch wir bekommen ja nicht auf alle Fragen eine Antwort. Ja, also von daher warten wir mal ab, was da kommt. Ich gehe nach wie vor davon aus, dass da die Köpfe rauchen, dass man das Beste versucht zu erreichen für die Athleten und letztendlich auch für die Marke, ja, die.
Also ich frage mich jetzt, also bei Ironman wissen wir das ja und das ist ja auch so ein Beispiel dafür, Rennen wurden angesetzt und es wird eben auch versucht, die durchzusetzen. Mhm. Das finde ich auch verständlicher als jetzt zum Beispiel diese Kooperation, die kurzfristig zustande gekommen ist, wo eben aber auch die Frage ist, mit wie viel Vorlauf wurde das geplant? Ist es jetzt eine Reaktion auf die jetzige Zeit? Ist es etwas, was mit so viel Vorlauf geplant war, dass man sich dazu entschieden hat, das jetzt eben doch durchzuführen, Das wissen wir ja nicht, wie es da irgendwie hinter den Kulissen aussieht. Aber wenn dem dann wirklich so wäre, dass es vorher gar keine Planung in die Richtung gab und man eben gesagt hat, wir wollen noch ein Event auf die Beine stellen und man dann gesagt hat, hey, dafür ist Brasilien der beste Standort gerade, dann würde ich mich halt fragen, warum? Weil das ist dann einfach, damit tut man ja der Region auch nichts Gutes. Also wenn man sagt, man will den Triathlon in irgendeine Region holen oder in ein Land, um was Positives irgendwie für die Leute anzubieten, weil es da die Möglichkeiten von Großveranstaltungen in dem Sport, was ja letztendlich auch ein Nischensport ist, weil es die nicht gibt, dann okay, aber ja, das wäre dann halt auch das Szenario für eine Zeit, wo sonst alles halbwegs normal läuft, sage ich mal.
Ja. Wir bleiben wie immer an der Thematik dran und hoffen, dass wir doch irgendwo auch noch über Dinge berichten können. Natürlich auch unter besonderen Auflagen für uns. Wir sind gerade dabei, so ein paar Termine mal ins Auge zu fassen, wo wir gucken, wer fährt wie wohin und die zweite Jahreshälfte zu planen. Ein großes Hawaii-Special wird es dieses Jahr nicht mehr geben, aber das können wir, glaube ich, hier verraten. Wir sitzen morgen alle zusammen in einem Garten mit Abstand und planen, was wir im Herbst für euch vorbereiten.
Ja.
Ne? Also langweilig wird es uns nicht und wir sorgen dafür, dass das bei euch auch nicht wird. Ja, wo wir beim Thema Langdistanz waren, es gibt in Deutschland eine erste Langdistanz, die jetzt gesagt hat, wir finden definitiv statt. Na, definitiv kann es, glaube ich, keiner sagen,
ja,
aber
genau.
Das sind unsere Bedingungen. Wir werden die erste Langdistanz in Deutschland in diesem Jahr, und zwar am 1. Augustwochenende, der Knappenman in Sachsen. Und mit denen haben wir uns auch relativ ausführlich darüber unterhalten, wie das Ganze denn aussehen wird. Man muss dazu sagen, da bewegen wir uns nicht im Tausenderbereich, sondern eher im Hunderterbereich auf der Langdistanz. Und ich weiß auch, dass am gleichen Wochenende in Dänemark eine Langdistanz geplant ist, der Tor Beach Triathlon.
Genau, ja.
Eine Langdistanz mit Marathon im Sand. Das muss man nicht mögen, man kann es mögen.
Das ist ein richtig hartes Ding.
Ja.
Also wenn man sich da mal Bilder angeguckt hat, also jeder weiß das, glaube ich, der irgendwie mal Strandurlaub gemacht hat, im Sand laufen, ganz egal, ob weit vorne am Wasser oder im schlimmsten Fall sogar noch in der Mitte. Das ist richtig übel, wenn du dann im Sand noch Anstiege nach oben hast,
ja,
dann kommst
ja,
du
ja.
einfach gar nicht mehr vorwärts. Das ist schon... Ja, ich habe gesehen, dass die irgendwie sogar damit geworben haben, zumindest mit Bildern irgendwie von Patrick Nielsen oder so. Also vielleicht verirrt sich da, wenn auch nicht über die Langdistanz, ich glaube, da gibt es ja auch kürzere Distanzen.
Kurze und Mittel gibt es auch, genau.
Genau, vielleicht verirren sich da ja auch ein paar skandinavische Profis hin.
Ja,
das wäre spannend.
Sind wir gespannt. Aber zurück zum Knappenman. Da hat der Veranstalter uns wirklich sehr ausführlich Rede und Antwort gestanden, was denn nun geplant ist. Als Beispiele zum Beispiel die Verpflegungsaufnahme während des Radfahrens hat selbst zu erfolgen. Das wird an Bushaltestellen in der Parkbucht oder in der Haltebucht für den Bus wird da was aufgebaut. Man muss anhalten, um die Verpflegung aufzunehmen, um da eben möglichst alle Kontakte zu vermeiden. Und auch beim Laufen, glaube ich, wird die Frequenz der Verpflegung auf 5 Kilometer erhöht oder gesenkt. Ja, also alle 5 Kilometer gibt es nur was zu trinken.
Und das wird da auch, glaube ich, wie war das, mit so einer Art Grillzange gereicht?
Eine Art Grillzange, ne?
genau,
ja, um auch da Abstand zu halten. Ja, und wer schon mal eine Langdistanz gemacht hat und beim Laufen, wie du vorhin sagtest, hochgegangen ist, der weiß, wie weit 5 Kilometer sein können. Aber man ist da guter Dinge und möchte es umsetzen für die Athleten. Und das bewerten wir erstmal als positives Zeichen, weil ich glaube schon, dass die alles daran setzen werden bei so einem kleinen Starterfeld. Auch wie es nächste Woche, wir haben schon drüber gesprochen, beim Hallig-Triathlon sein wird. Man möchte irgendwo den Spaß am Triathlon da weiter vermitteln. Und es wird anders sein. Da ist niemand happy drüber, aber der Wille ist da. Die Diskussion darüber, auch in unserer Zielgruppe, ist sehr... sehr vielschichtig, sage ich mal. Ja, also es gibt sowohl die Stimmen, die sagen, toll, dass ihr es macht, und es gibt Mut, und es gibt aber auch die Stimmen, die sagen, ach komm, warum denn, wie du schon sagtest, auf Biegen und Brechen.
Ja, genau. Ja, ich meine, das hast du ja überall, und das ist ja auch völlig okay, dass jeder da seine eigene Perspektive zu hat. Es ist ja auch da bei der Veranstaltung so ein bisschen so wie beim Maschsee-Triathlon auch, als wir mit Jan Raphael gesprochen haben. Es wird eben gesagt, wir haben dieses Anliegen, und was Hygienekonzepte angeht beispielsweise, die eben auferlegt werden, an die man sich richten muss, ist dann eben auch da die Ansage, wir sind bereit dazu, all das umzusetzen. Das heißt, wenn sich jetzt nochmal was ändert, egal in welche Richtung auch immer, wird eben versucht, das Ganze nochmal daran anzupassen. Und das soll dann eben auch so die Marschrichtung dafür sein, dass es überhaupt möglich ist, dass man eben sagt, in enger Absprache mit Behörden, mit allem, was dazugehört, machen wir eben das, was nötig ist, um es durchzusetzen. Und letztendlich muss man ja auch sagen, jeder kennt die Situation, und das haben wir auch schon für andere Beispiele gesagt. Also jeder muss für sich auch entscheiden, möchte er ein gewisses Risiko, was da ist, eingehen. Risiken gibt es ja immer. Also den Sport, den wir machen, wir trainieren draußen auf der Straße und fahren Rad. Wir entscheiden uns bei jeder Trainingseinheit auch bewusst dazu, in eine Situation mit Autofahrern zu geraten, wo wir wissen, wir ziehen den kürzeren, wenn es drauf ankommt. Und waren, glaube ich, auch viele schon in einer so brenzlichen Situation, dass man vielleicht dann dachte, 2 Wochen würde ich mich gern irgendwie nochmal von der Straße fernhalten. Geschweige denn den Leuten, denen da was passiert ist. Also ein Risiko ist immer dabei. Ich will das nicht direkt miteinander vergleichen. Es geht eben nur darum, dass jeder für sich ja eine Risikoabwägung machen muss. Das ist ja genauso, wie man sagen könnte, ich bin Anfänger beim Radfahren und das ist irgendwie ein Wettkampf mit einer ganz steilen Abfahrt. Ob man sich das dann traut, ob man das dann wirklich machen möchte oder dann ausweicht, ist auch eine Option. Und ob man jetzt eben das zu dem Zeitpunkt schon machen möchte oder eben wartet, bis alles dann noch weiter entspannt ist und man ein richtig gutes Gewissen hat und vor allem unter den normalen Voraussetzungen wie der Triathlon machen kann, so wie wir ihn ursprünglich kennen, der hat da ja auch die freie Wahl. Es ist ja nur nicht so, dass die Leute dazu gezwungen werden, die jetzt angemeldet waren, es so durchführen zu müssen. Und das finde ich halt in der jetzigen Phase ein faires Angebot. Also Möglichkeiten, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, Möglichkeiten zu schaffen für die, die eben sagen, ich kann davon was abgewinnen, aber so fair zu sein und allen Leuten dann auch, wir haben oft genug drüber gesprochen, Startgeld, Rückerstattung anzubieten und andere Alternativen, die eben sagen so, nee, für mich nicht. Und ich glaube, fairer kannst du es als Veranstalter in der jetzigen Lage auch gar nicht lösen. Und wir können ja auch froh sein, dass wir jetzt schon wieder in einer Zeit sind, wo man sagen kann, es macht überhaupt Sinn, bei uns jetzt hier diese Alternativen anzubieten und Möglichkeiten zu schaffen und dass wir uns nicht mehr in diesem Status befinden, also überhaupt was in die Richtung irgendwie aufzubauen oder zu planen, ist totaler Schwachsinn, weil wir haben gerade ganz viele andere Probleme. Die gibt es natürlich auch, aber die Intensität davon hat sich ja deutlich gewandelt in den letzten Wochen.
Ja, das kann man wohl sagen. Wer allerdings dieses Jahr noch Triathlon machen will, der muss schwimmen, ja, der sollte schwimmen trainieren und das geht so langsam auch wieder im einen oder anderen Bad, also die Bäder öffnen. Viele haben von vornherein gesagt, dieses Jahr machen wir gar nicht auf, es bleiben die Seen und dazu haben wir einen Präsenter. Dieser Podcast wird euch nämlich präsentiert von Sailfish, der Schwimmmarke im Triathlon, auf die auch Top-Profis wie Patrick Lange, Anne Haug, Laura Philipp und Florian Angert vertrauen. Und Sailfish präsentiert nicht nur diesen Podcast, sondern auch ein Open-Water-Special auf trimark.de. Da findet ihr viele nützliche Themen zum Thema Freiwasserschwimmen, ein bisschen was zum Thema Technik, ein bisschen was zum Thema Neopren, Anziehen, Ausziehen. Da kommen ständig neue Artikel dazu und da könnt ihr euch also informieren, wie man denn gut im Freiwasser vor allen Dingen trainiert. Seit 13 Jahren bietet euch die von Jan Sibbersen gegründete Marke High-End-Produkte im Bereich Triathlon-Neoprenanzüge, Swimskins und Swimwear und das alles engineered in Germany an. Ja, aufgrund der aktuellen Lage sind die Testschwimmen, die es sonst um diese Jahreszeit eigentlich schon ausschleichend um diese Jahreszeit gab, die sind dieses Jahr nicht möglich. Sailfish ist da aber kreativ geworden und hat in Funkstadt in den eigenen Räumlichkeiten einen Pool mit Gegenstromanlage aufgebaut. Und zwar nicht nur irgendwie so eine kleine Wassersprudelanlage, sondern eine richtige Turbine, ja, die auch einen Hawaii-Bestzeitenhalter Jan Sibbersen ordentlich fordert. Und da ist auch der ein oder andere Profi hin und wieder mal zu sehen. Und da gibt es eben die Möglichkeit, mit dieser Gegenstromanlage ein bisschen schwimmen zu trainieren und auch die neuen Topmodelle Ultimate IPS Plus und G-Range zu testen. Für alle, denen die Anreise dahin zu weit ist, gibt es eben auch die Möglichkeit, sich kostenlos beraten zu lassen. Und dafür kann man Termine auf sailfish.com buchen. Ja, wir haben schon drüber gesprochen, vielleicht gehen wir morgen noch Freiwasser schwimmen nach unserem Gartenmeeting.
Ja, ich eher weniger.
Du eher weniger.
Wobei, ich weiß es nicht. Ich war so abgeschreckt von unserer Freibad-Erfahrung, dass ich seitdem auch nicht mehr probiert habe, ins Wasser zu gehen. Aber seitdem, jetzt ist glaube ich 3 Wochen her, ist es ja auch in Norddeutschland deutlich wärmer geworden.
Genau.
Ich wollte mich Freitag vielleicht mal wieder ins Wasser trauen.
Ja. Ja, das war der Präsenter dieser Episode. Wir hatten im letzten Monat einen Präsenter, der nennt sich Bestzeit. Das ist ein Institut in Offenburg und die haben verschiedene Dinge im Angebot, darunter einen Schweißtest. Und jetzt geht ja auch die Zeit los, wo man vielleicht nicht im Wasser, aber sonst ordentlich schwitzt. Und der Schweiß besteht eben nicht nur aus Wasser, da ist auch Natrium drin. Und wir beide haben den Natriumgehalt unseres Schweißes messen lassen und zwar mit ganz unterschiedlichen Ergebnissen.
Ja, ich glaube, die könnten unterschiedlicher eigentlich fast nicht sein.
Also angekündigt wurde uns, dass der Schweißgehalt genetisch bedingt ist und irgendwo zwischen 200 und 2000 Milligramm pro Liter liegt.
Ja, und ich bin drunter und du bist fast drüber.
Genau. Ja, also Simon schwitzt unsalzig.
Ja, 180 Milligramm pro Liter.
Ja, ich habe 1380 Milligramm
pro Liter. Ah, okay, dann ich hatte 1800 sogar irgendwie im Gedächtnis, aber dann bist du ja eigentlich genau gut dabei.
Ja, ja. Zumindest, ja, Faktor, was liegt dazwischen, 6 oder sowas, jetzt über den Daumen gepeilt, zwischen deinem und meinem Schweiß. Und das ist natürlich ein erheblicher Unterschied. Und wir wollen dazu mal mit dem Markus Nussbaum von Bestzeit telefonieren und mal fragen, wie wir das einzuordnen haben.
Ja.
Dann versuchen wir ihn mal in die Leitung zu bekommen. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie viel Salz ich jetzt auf mein Ei morgens tun muss.
Bestzeiten Offenburg, der Markus am Telefon.
Hallo Markus, hier sind Simon und Frank von Carbon und Laktat.
Hallo Frank, hallo Simon.
Hallo.
Grüße dich. Ja, wir haben gerade schon berichtet, wie unser Salzgehalt im Schweiß aussieht. Simon liegt da bei 180 Milligramm pro Liter. Ich habe 1200 ja. Milligramm pro Liter mehr.
Ja.
Das ist natürlich ein erheblicher Unterschied. Und jetzt fragen wir uns, wie müssen wir denn damit umgehen?
Ja, also zunächst mal sind es jetzt erstmal eure Werte. Also der Salzverlust im Schweiß, die Salzkonzentration im Schweiß ist ja Sportler individuell festgelegt. Das heißt, der Wert ändert sich für euch jetzt erstmal nicht.
Auch nicht durch Trainingsfortschritte und so weiter, das bleibt.
Also den Salzverlust, die Salzkonzentration könnt ihr jetzt durch Training nicht beeinflussen. Was ihr beeinflussen könnt, ist die Schweißflussrate.
Ja.
Das hängt natürlich ein bisschen vom Trainingszustand ab.
Trainierte Sportler schwitzen mehr.
Trainierte Sportler schwitzen weniger, habe ich gehört.
Okay.
Bei welchem Tempo? Ja. Nee, also also müssen wir jetzt different unterscheiden, sprechen wir jetzt über die Salzkonzentration oder über die Schweißflussrate. Also die Schweißflussrate hängt natürlich von ein paar anderen Bedingungen noch ab, also Umgebungstemperatur, Trainingszustand, Belastungsintensität und so weiter, mhm. Luftfeuchtigkeit. Das macht auf jeden Fall Sinn, das zu tracken. Also über den Saisonverlauf, in den unterschiedlichen Trainingsperioden, wie viel Liter Flüssigkeit verliere ich denn pro Stunde?
Ja, da war ich auch schon ganz erstaunt. Ich habe das mal gemessen neulich, auch im Zusammenhang mit der Salzmessung, mich vor und nach einem Lauf auf die Waage gestellt und das war erschreckend.
Ja, also da kommen pro Stunde kann da, ja, was wir jetzt gesehen haben, schon 3,5 bis 4 Liter pro Stunde zusammen, gerade im Indoor-Training schwitzen die Leute relativ viel. Und wenn das halt dann in Verbindung, sage ich jetzt mal, mit einer relativ hohen Salzkonzentration im Schweiß einhergeht, dann hast du einen absoluten Schweißverlust, der halt doch relativ hoch ist. Und da kommt man wenn man jetzt über eine Langdistanz spricht, schon auf eine ziemlich hohe Zahl.
Man
weiß nicht, du hast, glaube ich, eine niedrige Konzentration, richtig?
Genau, 180 Milligramm pro Liter.
Ja, das wird erstmal für dich wahrscheinlich nicht zu allzu sehr Problem führen, weil du mit den meisten Sportgetränken eigentlich gut versorgt bist, was das angeht.
Ja, ich habe mal eine Frage, weil du sagst, über das Jahr irgendwie dokumentieren, gibt es da irgendwie Richtlinien, wie man so einen Test möglichst irgendwie standardisieren kann? Also ich stelle mir halt vor, dass nicht nur die äußeren Bedingungen ändern sich da, sondern wenn man an einem Tag vorher oder im Laufe des Tages ganz viel getrunken hat, am anderen weniger, wenn sich die Uhrzeit verändert, eben dann mit vorheriger Nahrungsaufnahme und so weiter, gibt es da irgendwie einen Richtwert oder irgendwas, was man da beachten sollte, wenn man das eben...
Bezüglich der Schweißflussrate.
Bestimmt. Genau, ja, ja.
Ja, also das ist eigentlich relativ einfach. Wir haben da bei mybestzeit.de kann man sich da auch kostenfrei anmelden und so ein Tracking machen. Im Prinzip wiegst du dich vor der Trainingseinheit im Idealfall nackt. Du wiegst dich nach der Trainingseinheit wieder nackt, damit man den Schweiß, der in der Kleidung gesammelt ist, einfach nicht mitwiegt. Und dann trägt man die Trainingsdauer ein, die Intensität, Luftfeuchtigkeit, Temperaturbereich. Und so kriegt man ein Gefühl, bei welchen Einheiten man jetzt wie viel Liter Flüssigkeit verliert. Kriegt dann auch gleich eine Rückmeldung, wie viel Salz man verloren hat. Und das Ganze macht natürlich dann Sinn, wenn man jetzt drüber nachdenkt, an einem Wettkampf zu starten, wenn man über eine Verpflegungsstrategie nachdenkt. Stichwort Kohlenhydrate, Stichwort Salz, Stichwort Flüssigkeitsverlust. Das geht ja alles mit ein bisschen zusammen.
Mhm.
Und es macht schon Sinn, wenn man jetzt die Zeit nutzt, wo jetzt, sage ich jetzt mal, wenig Wettkämpfe sind. Es geht ja jetzt wieder weiter, habe ich mitgekriegt, dass man da einfach für sich mal das ein bisschen notiert. Das kann man auf einer Excel machen, ist erstmal egal. Hauptsache man hat ein Gefühl, wo steht man da. Dass man da jetzt nicht zu wenig Flüssigkeit zuführt. Das ist dann in erster Linie mal das entscheidende Kriterium. Also für beide von euch.
Mhm.
Weil das dann letztendlich der limitierende Faktor für die Leistung ist.
ist es da so, wenn man beispielsweise jetzt an Hawaii denkt, Hawaii-Starter, Profis, die versuchen Monate vorher, wenn sie noch nicht irgendwo im Trainingslager sind, gleiche Bedingungen zu simulieren, meinetwegen auch beim Indoor-Training, dann Luftfeuchtigkeit zu verändern, Hitze zu verändern. Macht sowas dann Sinn, vielleicht auch in einem Test vorher zu kombinieren, dass man irgendwie die Bedingungen versucht, möglichst nahe oder wettkampfspezifisch zu schaffen, um das erstmal zu testen?
Also wenn der Athlet jetzt zu Hause die Möglichkeit hat, das alles zu simulieren, auf jeden Fall macht das Sinn. Wir haben aber die Möglichkeit, aufgrund von den Daten, wenn ihr uns das zuspielt, einträgt, können wir da schon sehr gut hochrechnen, wie hoch der reale Flüssigkeitsverlust dann sein wird.
Okay.
Also die Zusammenhänge da, Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Leistung, das ist dann schon relativ klar beschrieben. Und da braucht man jetzt nicht unbedingt Luftfeuchtigkeit zu simulieren, man braucht nicht unbedingt da Temperatur. Je mehr Daten man natürlich zur Verfügung haben, desto genauer wird letztendlich die Prognose. Das heißt, wenn du jetzt eine Klimakammer daheim hast und du simulierst da 1:1 deine Umgebungsbedingungen von Hawaii nach, klar, das ist das Genaueste.
Okay. Vielleicht einmal zu dem Test, den Frank und ich auch selbst gemacht haben.
Ja.
Kannst du da vielleicht einmal erklären, wieso die Art und Weise eurer Entwicklung war? Also was habt ihr vorher ausprobiert und was hat dazu geführt, dass der Test letztendlich so ist, wie er ist? Und vielleicht kannst du in dem Atemzug auch nochmal kurz in 1-2 Sätzen sagen, was genau da gemacht wird.
Also warum wir jetzt uns für die Patch-Methode entschieden haben oder was ist genau der Hintergrund der Frage?
Warum das? Warum die Anzahl? Warum die Körperposition?
Also die Methode an sich, die ist relativ gut beschrieben. Das ist auch gar nichts, was wir neu, sage ich jetzt mal, entwickelt haben. Das Neue bei uns oder von uns ist einfach, dass wir halten das für die geeignetste Methode, um so eine Schweißanalyse, Natriumkonzentrationsmessung im Feld durchzuführen. Und da war im Prinzip die Aufgabe, diese Methode halt so weiterzuentwickeln, dass man das dann auch luftdicht verpackt entsprechend zurück zu uns ins Labor bringen kann. Das war so der Werdegang des Sweatpacks. Und die Körperpositionen, die sind festgelegt. Man weiß, dass man an unterschiedlichen Körperpositionen unterschiedlich viel Natrium, also die Natriumkonzentration an den unterschiedlichen Körperpositionen, die variiert halt doch sehr stark. Und je mehr Punkte man da abfängt und das analysiert, je genauer ist halt der Wert, den man dann zum Schluss dann rauskriegt, also von der Natriumkonzentration. Und das ist eigentlich so, ja, die Methode, die halten wir für die beste, die für Feldtests zur Verfügung steht.
Welche Risiken birgt das Verfahren, so wenn ich daran denke, dass sich so ein Pad auch ganz gut mal irgendwie lösen kann? Ist das, wie ja, fehleranfällig ist sowas dann?
Also was wir machen ist, dass wir, also ein Patch haben wir für uns definiert, das können wir in der Toleranz verkraften, weil wir vergleichen die Messwerte jedes einzelnen Athleten immer gegen die gesamte Datenbasis. Das heißt, da haben wir jetzt schon relativ viele, wir haben jetzt 900 Packs in der letzten Zeit analysiert. Das heißt, wir vergleichen, hier fliegt jetzt zum Beispiel der rechte Unterarm weg oder sowas. Dann nehmen wir den Wert und sagen, ist der in dem gültigen Bereich, was normalerweise ein rechter Unterarm hat oder ein unterer Rücken oder sowas. Und da können wir schon relativ genau eine Aussage drüber treffen, ist der Wert gut, noch verwertbar oder nicht. Des Weiteren messen wir noch ein paar andere Parameter im Schweißwitz, wo uns eine Aussage zulässt, ist das ganze Patch verwertbar oder nicht.
Okay.
Vielleicht wie wir das machen, ja? Ich weiß nicht, ob das auch noch von Interesse ist.
Ja, klar.
Also wir messen zum einen Ionen selektiv und danach nochmal das ganze Ding mit einem Flammenfotometer, um da wirklich die einzelnen Bestandteile vom Schweiß nochmal aufzudröseln.
Wie viele Abgleiche habt ihr da im Vorfeld gemacht, um mal so zu gucken, wie zuverlässig das ist, ob sowas weiterentwickelt werden muss oder wie man da dann rangeht?
Also von der Weiterentwicklung von der Messmethode oder?
Ja, genau, gab es da so Zwischenstufen, also dass ihr gesagt habt, ihr messt an Testpersonen mit unterschiedlichen Verfahren oder vielleicht dann unter standardisierten Bedingungen und dann mit eurem Test und legt das gegeneinander und könnt euch dann auf die Art und Weise absichern, wie gut das dann funktioniert?
Also die Messung, die funktioniert relativ zuverlässig, also die Konzentrationsmessung an sich, da haben wir sehr gute Messtechnik, wo einfach das erfassen kann. Mhm. Der Abgleich untereinander, also wenn jetzt du ein Patch hast, was vielleicht auffällig ist, wird aktuell gegen 900 Datensätze validiert. Da sagen wir mittlerweile auch, das ist ganz vernünftig. Ich glaube, das ist mittlerweile sogar auch die größte Sammlung von Triathleten, wo wir da haben, was das Thema Schweißanalyse angeht. Das ist so, dass das, ja, wo auch jedes Patch mit abgeglichen wird. Mhm.
Du hast gerade schon erwähnt, dass von den 5 Körperpositionen überall andere Daten rauskommen. Kann man da verallgemeinern? Wo schwitzt man am meisten? Wo ist die Konzentration unterschiedlich? Vielleicht, das sind, glaube ich, Sachen, die nicht jeder irgendwie herkömmlich einfach so weiß. Könnte ja. Ich auch nicht einordnen. Wie sind da so die Verhältnisse?
Am Trikot kann man es ablesen nach dem Wettkampf.
das Trikot ist immer ganz spannend, aber in der Tat, die Oberschenkel Partie hat doch deutlich eine höhere Konzentration, wie jetzt zum Beispiel Wade. Mhm. Und was auch immer deutlich höher ist, also das heißt dann, dass der Faktor 3 liegt da zum Teil dazwischen, ist Arm- und Nacken- bzw. Rückenpartie. Mhm. Mhm. Das hängt ein bisschen zusammen mit Verteilung Schweißdrüsen und so weiter. Ist jetzt erstmal aber auch nichts verwunderlich, dass die Salzkonzentration variiert.
Ja. Jetzt ist recht warm, ich muss jetzt gerade mal einen Schluck Mineralwasser trinken. Ich habe jetzt nochmal gerade in die Daten reingeschaut.
Ja.
Bei meinem Test am 1. Juni, das war der Lauf, wo ich auch die Pads aufgeklebt habe. Ja. Da weiß ich also, wie viel ich verloren habe. Ich habe knapp 1,4 Liter pro Stunde verloren, im Brutto ein bisschen mehr, weil ich über eine Stunde gelaufen bin und habe damit dann mit den Werten, die Pads ergeben haben, ungefähr 2 Gramm, also 2000 Milligramm Schweiß verloren. Und jetzt habe ich hier auf meiner Mineralwasserflasche gerade geschaut. Also wie gesagt, ich verliere 2000 Milligramm pro Liter und in meinem Mineralwasser sind gerade mal 7 Milligramm drin. Das heißt, nur mit Mineralwasser trinken kriege ich das Salz nicht wieder rein.
Das ist korrekt, ja.
2 Gramm, kannst du mir mal eine Vorstellung geben, wie viel 2 Gramm Natrium sind? Weil wenn ich Kochsalz nehme, das ist ja Natriumchlorid, da ist der Natriumanteil, glaube ich, nur 40% vom Gewicht.
Genau, das sind so 390 Milligramm, also 1 Gramm Kochsalz, also Natriumchlorid, ist ja Verbindung Natrium und Chlorid, ist ungefähr 390 Milligramm Natrium.
Ja, das heißt, diese 2 Gramm Natrium, die verbergen sich in ungefähr 5 Gramm Salz. Wie viel sind 5 Gramm, wenn du mal jetzt so in Teelöffelgrößen oder so das mal ausdrückst?
Das ist eine Menge. Das ist, ich würde sagen, fast, das kommt natürlich auf den Teelöffel, auf die Größe an, aber das ist eine richtige Menge. 5 Gramm, das wird dann irgendwann auch, ich sage jetzt mal, vom Geschmack her keine kulinarische Hochreise mehr.
Ja, okay. Das heißt, schon so einen gehäuften Teelöffel pro Stunde, das muss man erstmal auch irgendwie reinbekommen. Das bekommt man auch rein über den Magen-Darm-Trakt? 2 Gramm pro Stunde? Oder ist irgendwo da auch eine Grenze, mehr geht da nicht?
Da ist eine Grenze, die also erstmal muss man jetzt, ich gehe nochmal 2 Schritte zurück. Du hast ja jetzt das Absolute, was du absolut verlierst, hängt ja immer auch mit der Schweißflussrate zusammen. Deswegen eine Pauschalempfehlung wird relativ schwierig an der Stelle.
Ja, es waren 21 Grad an dem Tag und ich bin zügig gelaufen, das kann ich nochmal so dazu sagen.
Genau. Man sagt ja, wenn man so eine, ja, wenn man nach Faustformeln das Ganze macht, sagt man so 800 Milligramm Natrium pro, also je nachdem, welche Faustformel man jetzt nimmt, pro Liter Getränk. Mhm. Ja, jetzt liegst du da ja deutlich drüber. Mhm. Und die Frage ist ja jetzt, die kann man jetzt aber wirklich nur für dich beantworten. Was passiert denn, wenn du jetzt dauerhaft in ein Defizit kommst? Das heißt, was heißt es erstmal, du verlierst mehr Natrium über den Schweiß, als du eigentlich auch über eine Faustformel zuführen kannst. Mhm. Das heißt, du kommst langfristig da in ein Defizit rein.
Ja, ja.
Und wenn das dann noch mit relativ viel Schweißverlust verbunden ist, dann können eben so Zustände wie Schwäche, Müdigkeit und sowas dann aufkommen. Also du, du reduzierst ja sukzessive deine Salzkonzentration im Körper.
Ja, ja, ich erinnere mich da an zwei Nahtoderlebnisse. Einmal auf dem Rückweg von Sacalobra auf Mallorca. Simon erinnert sich an die Story. Ich habe damals einen Blog drüber geschrieben und es gibt noch was Unveröffentlichtes. Mein Versuch, die Ironman-Radstrecke auf Hawaii letztes Jahr zu fahren, wo ich wirklich auf den ersten 130 Kilometern 5 Liter getrunken habe und gewaltige Krämpfe hatte und das auf den Flüssigkeitsmangel zurückgeführt habe. Aber vielleicht war es auch ein Salzmangel dann.
Es ist, also meistens ist ja irgendwie eine Kombination. Mhm. Also, aber was nochmal zurück auf die vorherige Frage, was passiert? Die Salzkonzentration im Körper wird halt herabgesetzt. Und wenn du dann halt eine salzarme Flüssigkeit trinkst oder du ein normales Sportgetränk, wo halt bei dir jetzt, wo du relativ viel Natrium verlierst, das wahrscheinlich nicht ausreicht, dann, also A, kann das der Körper diesen Verlust nicht zeitnah kompensieren. Wir sprechen da jetzt auch nicht von einer ein- oder zweistündigen Belastung, sondern wirklich von Mitteldistanz aufwärts. Dann ist die Empfehlung schon, dass du das Natrium, was du verlierst, da an der Stelle zu substituieren. Und das geht natürlich nur bis zu einem gewissen Punkt. Mhm. Und der ist wahrscheinlich bei dir sogar das Geschmackserlebnis.
Okay. Das macht mir jetzt Hoffnung oder auch nicht, ja.
Okay. Ja, also der Punkt ist einfach, dass du erstmal weißt, okay, du verlierst relativ viel Natrium, also solltest du was zuführen. Mhm. Und wenn du halt dann Salz zuführst, das halt immer in Verbindung mit Flüssigkeit, das ist klar. Aber dass die Kohlenhydrataufnahme und so aus dem Darm dann auch nicht beeinträchtigt ist. Mhm. Du wirst aber wahrscheinlich in deinem Fall jetzt eher das nicht komplett auffüllen können. Mhm. Aber da können wir gerne auch mal einen Test dazu machen.
Ja. Das würde ja aber auch bedeuten, dass gerade Leute wie vielleicht Frank beispielsweise auch, die da in einem sehr extremen Wert liegen, sich vielleicht auch detaillierter mit der jeweiligen Wettkampfverpflegung im Sinne des Rennens jeweils auseinandersetzen sollten. Also was wird gereicht an der Strecke, wenn man manchmal nicht die Möglichkeit hat, bei längeren Rennen alles komplett mitzunehmen? Das ist ja dann eigentlich auch ein springender Punkt, je länger das Rennen auch wird.
Genau, richtig. Also das ist so die Hauptbotschaft von dem Ganzen, auch im Prinzip die Hauptbotschaft von dem Sweatpack, dass der Sportler oder der Athlet sich mal mit der Rennverpflegung, mit der Renntaktik auch ein bisschen auseinandersetzt. Wie viel Schweiß verliert er denn? Wie viel Salz verliere ich denn? Guckt mal eure Getränke an, was ihr da habt. Ist da wirklich genug drin, zu dem passend, was ich verliere? Und dann ist halt wieder das Thema, dass das Maß halt dann letztendlich das Entscheidende ist. Mhm. Und wenn du jetzt halt jemand bist, der relativ viel Natrium verliert, dann so gut als möglich substituieren. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten dann, wie du das tust. Über ganz normale Kochsalzbatterien, Schwedentabletten oder was es da alles gibt.
Mhm. Macht das ist ja dann was.
Ja?
Ja. dann frage ich, macht es einen Unterschied, wie man das zuführt? Also ob man das in der Eigenverpflegung, die man noch mitnehmen kann, also bis zu 3 oder manchmal sogar 4 Flaschen kriegt man ja unter Umständen noch sogar auf dem Rad mit, dass man das vorher anmischt, dass man das in extremer Menge zuführt, indem man Salztabletten, Salzkapseln irgendwie zu einem jeweiligen Zeitpunkt im Rennen einnimmt, unterscheidet sich das?
Von der Aufnahme? Mhm. Also wenn du es halt flüssig schon zunimmst, das ist dann ein bisschen einfacher vom Darm auf oder vom Magen dann auch aufzunehmen, wie wenn du eine Tablette hast. Das ist aber liegt in der Natur der Sache. Ja. Wenn du aber jetzt du machst dir eine ganz hochkonzentrierte Salzlösung, so dass du es halt gerade noch so trinken kannst. Das kann dann eher zu Problemen führen, wie wenn du das immer sukzessive kontinuierlich zuführst. Also gerade was das Thema einmalige Flüssigkeitszufuhr mit hoher Salzkonzentration heißt.
Ja, okay.
Also Stichwort, du hast dann dauerhaft, oder du hast halt kurzzeitig zu viel. Das wird in der Regel auch ausgeschieden durch den Urin, aber eher kontinuierlich ist da die Empfehlung.
Ja, ist klar. Also Simon auf Hawaii, kurz vor T1 nochmal einen ordentlichen Schluck aus dem Pazifik.
Genau, also ideal wäre es, Simon, wenn du vor Hawaii dein Schwitzprofil kennst, also du weißt, wie viel Flüssigkeit du verlierst, dann kannst du dir im Vorfeld im Prinzip schon zurückrechnen oder du kannst schon von uns das zurückrechnen lassen, wie viel wann ideal wäre, wie viel zu trinken. dass du halt nicht in diesen kritischen Bereich kommst, wo es leistungsmindernd wird.
Ja, in dem Bereich war ich Ende letzten November und ich wäre jetzt sehr traurig, wenn die Geschichte damals anders ausgegangen wäre und ich hier jetzt sitzen müsste und sage, hätte ich das damals mal gemacht, dann hätte ich die letzten Kilometer auch noch geschafft. Von daher, blaues Auge, aber vor Hawaii auch nochmal auf jeden Fall detaillierter als da.
Ja, wie enden die meisten Forschungsarbeiten? Hierzu besteht weiterer Forschungsbedarf. Wir haben erstmal unsere Werte, wir können sie so ein bisschen einordnen und wie gesagt, die Forschung liegt, glaube ich, jetzt an uns, wirklich mal zu gucken, das Schwitzprofil zu erstellen und wirklich mal zu gucken, wie viel verliere ich wirklich, bei welchen Temperaturen.
Ja, klar.
Vor allen Dingen
genau. Outdoor. Ja. Und ich glaube, nur wenn du das Schwitzprofil dann kennst, dann kann man auch wirklich konkret drüber sprechen und sagen, okay, das ist jetzt die Strategie für genau dich. Weil die Werte sind halt wirklich individuell und es kommt dann zum Schluss auf das richtige Maß an. Dazu muss man dann wissen, was du an Getränk zuführst, wie ist das geplant. Das ist dann schon noch ein bisschen umfangreicher, wie jetzt einfach da eine pauschale Empfehlung zu geben.
Ja. Ja klar, es sind ja letztendlich auch drei Parameter, wenn man eigentlich so will. Also einmal die Flüssigkeit generell, dann die Mineralstoffe und dann die Kohlenhydrate. Und dann natürlich auch noch in die jeweiligen oder in den jeweiligen Bedingungen und dann über die individuelle Dauer. Also da spielt ja doch schon, wenn man das mal so betrachtet, auch echt viel mit rein.
Genau.
Kohlenhydrate sind ja auch nicht Kohlenhydrate, da hast du den Fructose verträglichen. Ja, also es ist eine Wissenschaft für sich, aber das macht es ja so spannend.
Es ist auf jeden Fall spannend. Und das, was man halt da jetzt ermitteln mit dem Sweatpack, Salz, Schweißverlust und Kohlenhydrate, das führt das Ganze halt so ein bisschen zusammen.
Ja.
Und folgt der Idee dann im Prinzip Bestzeit den Athleten von der Idee von einem Start bei einem Ironman dann letztendlich auch über die Finishlinie zu begleiten.
Sehr schön. Gut, Markus, dann danken wir dir.
Jawohl, wenn ihr Fragen habt noch, ruft mich gerne nochmal an. Ansonsten hören wir uns demnächst wieder.
So machen wir das.
Alles klar,
jawohl, vielen Dank. Frank, Simon,
besten Dank. Dann.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Bis dann, ciao.
Ja, ich freue mich jetzt auf Schwitzen.
Ja, ist halt echt spannend. Also ich bin ja eigentlich auch immer jemand, gerade bei den größeren Wettkämpfen, ich mache mir über alles eigentlich Gedanken und bin wirklich nicht einer von der Fraktion, irgendwas unvorbereitet oder dem Zufall zu überlassen. Aber klar, also man kann immer noch mehr machen und was ich zum Beispiel auch nicht gemacht habe, ist wirklich dann meine Schweißflussrate ermittelt vorher, dass ich mich mal wirklich konkret gewogen habe bei verschiedenen Einheiten, mal im Radfahren, mal beim Laufen und geguckt, das habe ich definitiv nicht gemacht. Ich habe in erster Linie mir einfach vergegenwärtigt, wie wichtig Flüssigkeit generell ist und mitgenommen, was ich kriegen konnte. Mhm. Das war ja eher so auch am Ende der limitierende Faktor, gerade bei den abgepackten Wasserpacks da. Aber dann in erster Linie mit den Kohlenhydraten beschäftigt, ist natürlich auch ein extrem wichtiger Punkt, aber wenn du so das Zusammenspiel von den drei Faktoren dann eben siehst, machst du das eine richtig, geht das andere falsch, kommt das gleiche dabei raus. Mhm. Es ist wirklich ein spannendes Thema.
Ja, also, hochspannend, ja. Also wie gesagt, ich war erstmal erstaunt über meine Schweißmenge und das kann wirklich jeder ganz einfach selbst ermitteln, vor und nach dem langen Lauf auf die Waage. Ein langer Lauf, der nicht so lang sein darf, dass man nichts unterwegs trinkt und selbst dann kann man ja noch bilanzieren.
Ja,
ich glaube, die Garmin-Uhren, die machen das inzwischen oder die Tachos, dass die auch bei gewissen Einstellungen fragen, wie viel hast du denn zu dir genommen, ja, um einfach da auch mal ein Gefühl zu bekommen und ja, hochspannend. Ja, kommen wir mal wieder zurück zum Geschehen da draußen. Wobei, wir können da gerade anknüpfen zum Thema eigener Sport. Du bist gelaufen und du bist 5000 Meter gelaufen und du bist unter 15 Minuten gelaufen, Simon.
Ja, so ein bisschen die Folge der magischen Grenzen gerade. Wir hatten Sub 8, wir haben noch gleich Richard Murray mit seinen auch Sub 8, aber Minuten auf 3000 Meter. Ja und ich bin unter 15 Minuten gelaufen tatsächlich. Also es ist wirklich so eine der Top 3 verrücktesten Sporterfahrungen, die ich bisher gemacht habe. Weil das einfach so von der persönlichen Wahrnehmung, ich weiß halt noch ganz genau, das war 2015, dass ich damals noch in meinem letzten Schuljahr für 1500 Meter, die ich gebraucht habe, 4 Minuten 29 gelaufen bin, also ganz knapp unter 3 Minuten Schnitt. Und mir dann, das war der Tag, an dem ich gesagt habe, ich will mal unter 15 Minuten auf 5 Kilometer laufen, weil das einfach so eine Schallmauer ist irgendwie. Ich gehöre ja wirklich zu der Fraktion, auch wenn ich natürlich Triathlet bin, aber ich bin ja auch so ein bisschen übers Laufen gekommen und ich gehöre zu den bekloppten Leuten, die 120 Euro im Jahr für Flowtrack zahlen, um sich dann College-Rennen Cross-Country anzugucken, durch Zeitverschiebung in der Nacht und so. Also so bin ich ja letztendlich auch zum Ausdauersport gekommen und da ist dann immer so auch, einige kennen das vielleicht dann im Let's Run-Forum, wo dann immer unterteilt wird, also deine Expertise wird immer daran gemessen, wie schnell du bist.
Okay.
Und damals, als ich das auch nicht besser wusste, hat man dann immer auch den Leuten vertraut, die dann irgendwie die schnellsten Zeiten hatten. Und dann waren immer so, kamen die Leute dann immer und haben gesagt, ja, ich bin hier, meine Bestzeit ist unter 15 Minuten und ich erzähle euch das jetzt mal. Und natürlich ist es völliger Quatsch. Aber so hatte ich irgendwie so einen leichten Bezug dazu und habe dann immer damals schon erkannt, okay, die Leute, die das irgendwie mal geschafft haben, das ist offensichtlich schon richtig schnell und habe mich mit dieser Zeit gedanklich beschäftigt, als ich Schwierigkeiten hatte, auf 10 Kilometer unter 35 Minuten zu laufen. Mhm. Also man hat ja so Zwischenziele, die erreicht man dann vielleicht, die möchte man innerhalb von einem halben Jahr oder im nächsten Jahr erreichen. Und man hat ja so Ziele, die sind so hoch gesteckt, dass du gar nicht weißt, ob die in deinem Leben möglich sind. Und das war eben so ein Ziel, wo ich dachte, wenn ich das irgendwann einmal schaffe, dann kann ich da echt einen ganz dicken Haken hintersetzen, weil das war für mich jetzt echt immer schon was richtig Besonderes und ich kann an der Stelle echt vielleicht auch einmal sagen, dann klingt dann doof, aber eventuell Corona sei Dank, weil wer weiß, ob ich das mit viermal Schwimmen in der Woche geschafft hätte. Ich vermute tatsächlich nicht und ja, dadurch, dass es jetzt auch sogar ein offizieller Wettkampf war, also war Sportfest Kronshagen hier oben, das ist so der größte Laufverein hier in Schleswig-Holstein mit Maya Rehberg, die 2016 in Rio war für Deutschland, Steffen Ulitschka, der 2012 3000 Meter Hindernis in London gelaufen ist und ja, da ist ja jetzt gerade hier so die Regel maximal 10 Leute, die dann die Abstandsregeln nicht einhalten müssen. Wir sind dann zu fünf gewesen. Drei davon wollten 3000 Meter unter 9 Minuten laufen. Zwei von uns dann 5000 unter 15. Und ja, es war, also ich habe tatsächlich auch danach echt noch ein bisschen gebraucht, um das sacken zu lassen, weil das wirklich schneller ist, als ich vor 2-3 Jahren noch gedacht hätte, dass es vielleicht überhaupt mal möglich wäre. Also ich bin da echt sehr, sehr dankbar für.
Ja.
Weil das, damit hätte ich vorher auch nicht unbedingt gerechnet. Und ich muss auch sagen, das Schöne daran ist ja tatsächlich, dieses Mal, ich habe ja dann die selbstorganisierten 3 Kilometer und so, haben wir ja auch besprochen gemacht. Aber wenn du halt weißt, es ist ein richtiges Rennen, also ich hatte so eine Nervosität und das Einzige, was mir dazu dann in dem Moment eingefallen ist, ist so, du bist nicht nervös meistens, weil du irgendwie Angst oder so vorhast, sondern weil du einfach weißt, du hast die Möglichkeit, etwas für dich Großes zu schaffen. Nur deswegen bist du eigentlich nervös in den meisten Fällen. Und das wusste ich eben so sehr, dass mir richtig schlecht war vor dem Start und so, weil ich wusste, ich bin halt fit. Also wenn ich die Chance dann verpasse und irgendwann geht das Schwimmen wieder los und die Laufumfänge werden weniger und ich verpasse den Zug, dann hätte ich mich wahrscheinlich geärgert und da bin ich jetzt einfach froh, dass das so geklappt hat.
Ja, großer Respekt. Also ich bin da ehrlich, du bist in 15 Minuten mehr gelaufen, als ich in den letzten 10 Tagen. Und die Zeit genau war?
14:50.
Also auch noch deutlich oder 15 kann man fast sagen. Dann, da kommt es ja dann doch auf jede Sekunde weiter, ist das schon
ja.
Großer Respekt. Irgendwann mal der Angriff auf die 10 unter 30 oder ist das eine ganz andere Liga noch?
Nee, das ist eine ganz andere Liga. Also das ist auch tatsächlich was, womit ich mich gedanklich so früh, also ich sag mal so, man ist ja vielleicht auch ein bisschen blauäugig, wenn du nicht viel Ahnung vom Sport hast und sagst irgendwie, ach, ich bin irgendwie relativ jung und du hast Zeit, eventuell schaffst du das mal. Aber da war mir von Anfang an irgendwie klar, wie schnell das ist. Also für mich war so dieser Dreierschnitt, unter Dreierschnitt zu bleiben, war bei mir immer verknüpft mit 5 Kilometern tatsächlich. Mhm, also das war so die Verbindung, die ich dazu hatte. Bei 10 war es immer der Gedanke, dass ich mal sagen kann, ich bin 30-Minuten-Läufer. Also im Sinne von, es kann auch 30:59 sein, aber steht halt eine 30 vorne. Also es ist ja im Laufen einfach so.
Ja.
Und also das ist auf jeden Fall so über 10 das Ziel, was ich mir mal gesetzt habe. Und ja, wenn man so die Formeln nimmt und das so hochrechnet, sind meine Chancen jetzt eigentlich ganz gut. Das läuft dann ziemlich genau bei den Kalkulatoren, die es so gibt, oder die Kalkulation auf 30:58 oder so raus.
Okay, okay.
Also es wäre dann eine enge Nummer, aber das ist eigentlich so die Schallmauer auf 10 für mich, 31 Minuten. Und ich meine, meine Bestzeit liegt jetzt bei 31:33, da nochmal 34 Sekunden rauszuholen, auch wenn ich, klar, jetzt bei 5 Kilometer sieht man dann, dass ich wahrscheinlich schon ein bisschen besser in Form bin. ist einfach unglaublich viel. Also da jetzt zu sagen, eine Minute 34, was es dann für unter 30 bräuchte, das schaffe ich in diesem Leben nicht. Dafür bin ich einmal Triathlet, dafür bin ich wahrscheinlich auch tatsächlich zu schwer. Also hat man auch wieder gesehen auf den Bildern, wenn ich da am Start stehe als Triathlet mit den anderen Läufern, die ja auch alles wirklich richtig gute Athleten sind und richtig schnell, dann habe ich auf jeden Fall 5 Kilo mehr mindestens als alle anderen. Und das wäre dann halt auch so eine Stellschraube, an die man dann ran müsste. Aber ich glaube auch tatsächlich, dafür fehlt mir bestimmt auch das Talent. Also ich glaube, in die Bereiche, in die ich jetzt gekommen bin, in die kommt man durch harte Arbeit und mit Glück, was Verletzungen und so angeht. Ich glaube, alles, was jetzt noch mal weit darunter liegt, da muss man dann entweder zu denen gehören, die noch mal 6, 7 Jahre früher anfangen und dann eben dabei bleiben und nicht mit Anfang 20 aufhören. Oder du brauchst einfach genetisch andere Voraussetzungen, die dir das eben ermöglichen. Ich glaube, da ist das Ende der Fahnenstange bei mir jetzt auch langsam erreicht.
Zumal ja irgendwie die Vorbereitung auf Kona dann auch im Vordergrund steht irgendwie.
Das war halt auch der schöne Punkt dabei. Also nächstes Jahr, wenn das Ganze nicht verschoben gewesen wäre, hätte ich jetzt ja auch anders trainiert. Da hätte ich niemals diese Schnelligkeit gehabt und eben das Wissen, dass das nächstes Jahr auf mich zukommt und dass ich dann keine Laufbestzeiten auch mehr aufstellen kann, gibt mir halt eben jetzt so die Sicherheit, wenn ich sowas abgehakt habe, dann kann ich das gedanklich auch erstmal streichen, weil ich weiß, nächstes Jahr klappt es nicht. Wer weiß, was in 2 Jahren ist, wer weiß, was dann passiert. Langdistanzvorbereitung ist auch etwas, wo man vielleicht, also Klopf auf Holz, nicht unbedingt immer gesund durchsteht. Deswegen, es hat alles gepasst und ich bin einfach sehr super glücklich, dass das funktioniert hat.
Ja, das Thema Gesundheit und die Knochen zusammenhalten. Ich werde da mal ausführlicher drauf eingehen und mal wieder einen Statusbericht von mir abgeben, aber das machen wir nicht heute, das braucht ein bisschen mehr Zeit.
Ja, ich hab's ja gerade anklingen lassen, um da die Überleitung noch einmal zu kriegen, ist ja schnell erzählt. Es gibt nämlich Leute, die sind noch deutlich, deutlich schneller, unter anderem Richard Murray. Wir haben drüber gesprochen und er hat es tatsächlich gepackt. Also gibt's auch als Video anzuschauen. Extrem beeindruckend, 7,58 für 3000 Meter auf der Straße. Gestoppt und vermessen und auch alles hochgeladen und so weiter. Das ist unfassbar. Tja. Also gerade wenn man irgendwie sieht, dass der 60, 70 Kilometer in der Woche läuft, gelaufen ist über die letzten Monate und das wahrscheinlich noch nicht mal seine Peakform ist. Also ganz egal, wie das ausgeht, man kriegt auf jeden Fall jetzt dadurch eine Vorstellung, was die Leute nächstes Jahr in Tokio laufen müssen, um Gold zu holen.
Ja.
Das ist schon sehr beeindruckend.
Ja, Richard Murray in Deutschland auch nicht ganz unbekannt. Er ist nämlich viel hier gestartet und zwar in der Triathlon-Bundesliga. Und die Triathlon-Bundesliga steht vor dem gleichen Problem wie alles andere auch. Kann nicht so stattfinden wie geplant. Man ist da kreativ geworden, aber es ziehen nicht alle mit.
Ja, fast alle.
Fast alle.
Nur der Dauermeister nicht.
Nur der Dauermeister nicht. Ja, also die Bundesliga geht auch den Weg virtueller Rennen. Ja, das gibt es ja momentan überall. Aber Busch Hütten als 18-facher deutscher Meister, 18-facher See oder ja, ich weiß nicht, ob alles in Serie war, sicher nicht, aber 18 Mal haben die den Titel des deutschen Mannschaftsmeisters als Bundesligasieger geholt und die sagen, nö, da machen wir nicht mit.
Ja, und das bezieht sich auch tatsächlich nur auf dieses eine erste Rennen. Am 26. Juni soll das, glaube ich, sein. Oder
das ist wäre Juni? Nächste Woche Freitag. Ich glaube am 28.
ist es. Genau, an dem Wochenende. Und also bei den Rennen danach, die als Swim and Run ausgetragen werden sollen, teilweise dann vor Ort, da wo die jeweiligen Vereine halt ansässig sind, haben sie auch gesagt, da würden sie unter Umständen dann mitmachen und das organisieren. Nur eben gegen das Swift-Rennen haben sie sich jetzt gestellt, eben in erster Linie aus den Gründen der nicht gegebenen Vergleichbarkeit der Begleiterscheinung, sage ich jetzt mal, dass man Sponsoren etc. nicht so gut präsentieren kann und denen damit auch nicht unbedingt einen großen Gefallen tut. Klar, die Diskussion, da ist jetzt eben, sagt man das als Serienmeister nur eben dieses, man kann leichter quasi online betrügen, was ja auch rein technisch erstmal nicht von der Hand zu weisen ist, sagt man das nur, weil die Chance eben höher ist, dass man als der Überflieger oder die Überfliegermannschaft dann eben ein größeres Risiko eingeht, da dann auch mal zu verlieren in einem anderen Format und dann eben sich mit Platz 2, 3, 4, 5, 6 zufrieden geben zu müssen, auch wenn es keine Wertung gibt, könnte ich mir gut vorstellen, dass das damit reinspielt. Also klar, ist ja auch irgendwo ein Stück weit so sportlich nachvollziehbar, aber da frage ich mich halt gerade in einer Situation wie jetzt, wo eh kein Meister gekürt wird, geht es ja eigentlich nur darum, dass irgendwie eigentlich meiner Meinung nach alle möglichst an einem Strang ziehen. Mhm. Und ich meine, das Bundesliga-Team von Beschütten ist größer als jedes andere Team. Und dann muss eben vielleicht nicht die A-Besetzung da starten, was ja dann sowieso nur internationale Athleten wären, die auch fast alle dann WTS starten. Die machen ja auch gerade sogar andere Swift-Rennen mehrmals in der Woche teilweise und haben ja da bestimmt auch Verpflichtungen. Und da geht es ja dann, wir haben drüber gesprochen, mit Super League auch um Preisgeld und so. Also die Star, sage ich jetzt mal, die für Beschütten starten könnten, hätten da vielleicht eh keine Zeit zu, das auch noch zusätzlich zu machen. Wäre dann vielleicht auch eine Frage der Priorität. Aber eben gerade so ein Team wie Beschütten, hätte ich jetzt vorher reingucken müssen, wie viele Teammitglieder das sind. Aber da würden sich ja erstmal rein rechnerisch auf jeden Fall Leute finden, die gerne besetzen würden und diese Chance bekommen. Also geh ich einfach mal fest von aus. Und das ist natürlich dann eine strategische Entscheidung, irgendwo das nicht machen zu wollen. Eben entweder, weil man sich nicht die Blöße geben möchte oder warum auch immer. Also die.
Es hat zumindest ein gewisses Geschmäckle, weil auch Beschütten steht ja oft in der Kritik, dass man da mit Geld alles möglich macht und sich immer den Kader vor der Saison zusammenkauft, der dann auch ganz klar deutscher Meister wird. Das ist so ein bisschen das Bayern-München-Phänomen. Das wäre jetzt fast so gewesen, als wenn Bayern München gesagt hätte, nee, Geisterspiele machen wir nicht mit.
Ja, also ja. Du hast ja gerade gesagt, Richard Murray war ja einer von vielen. Mario Mola ist ja auch jahrelang gestartet. Also es sind ja zwei von denen, die auch WTS-Rennen gewinnen. Das ist ja dann. Ja. Und dass die dann teilweise durch Europa oder um die Welt reisen, um nochmal am Wochenende ein Bundesliga-Rennen zu machen, da ist bei dem Level an Professionalität auch klar, dass die das nicht umsonst machen. Mhm. Vielleicht spielt auch damit rein, dass sie sagen, wenn wir mitmachen, dann wollen wir doch schon vorne mitspielen und die Leute, die dann eben starten, die muss man dann auch bezahlen und dass man das dann vielleicht nicht macht, weil es keine Meisterschaftswertung gibt, sondern eben sich die Frage stellt, wofür müssen wir das dann machen? Da kommt dann sowieso nichts bei rum. Plus die Sponsoren, die uns unterstützen, haben nicht mal so richtig was davon, zumindest im direkten Vergleich, ist das vielleicht auch eine mögliche Begründung. Aber es ist eben schade, wenn dann gerade so die Vorreitermannschaft, das stärkste Team, sagt, für uns kommt das gar nicht in Frage. Also ist ja daran gebunden, wir haben jetzt mögliche Begründungen durchdiskutiert, aber letztendlich ist ja so die Message, wir machen Triathlon nicht quasi aus dem Spaßfaktor, sondern wenn wir da mitmachen und da Bundesliga drüber steht, dann soll da auch Bundesliga drin sein. Und ich finde eben, wenn alle so an die jetzige Zeit rangehen würden, dann hätten wir auch wirklich jetzt noch gar nichts mehr, sondern dann würden alle darauf beharren, irgendwie, solange nichts so ist wie vorher, machen wir einfach nichts. Es gibt sicherlich genug Leute, die das denken, und auch wenn man sich die Kommentare bei uns anguckt, ist alles wieder mal so bunt gemischt, also von irgendwie Respekt, man muss nicht jeden Schwachsinn mitmachen, bis zu, das ist ja eher irgendwie stur als innovativ oder widerspricht auch dem Gemeinschaftsgedanken. Und ich finde es irgendwie ärgerlich ist es dann immer nur, wenn das fast oder irgendwie zwischen 15 und 20 Teams dann betrifft und hunderte Athleten und dann sich einer da irgendwie rausnimmt.
Ja, wie gesagt, Bayern München hat gesagt, wir machen nicht mit. Die Antwort von Borussia Dortmund, in diesem Fall dann Team Triathlon Potsdam, kam sofort. Daniel Grohmann als Teamchef da, der auch der persönliche Manager ist von Laura Lindemann, der deutschen Olympiastarterin, die schon feststeht, der sagt, was in der Bundesliga drin ist, bestimmt jedenfalls nicht allein der Serienmeister aus Beschütten.
Ja, ich meine, also was so ein bisschen. Das, was ich gerade meinte, hängt für mich auch im Zusammenhang damit, dass eben gesagt wird, beim Swift-Rennen machen wir nicht mit, aber den Swim and Run, den alle für sich selbst absolvieren würden, da wären wir dann wieder bereit zu. Also nur dieses auf Swift. Für mich persönlich klingt das echt so ein bisschen danach, auf Swift gelten andere Regeln. Man hat oft genug jetzt gesehen, da kommen andere Ergebnisse bei raus. Da gewinnen auch nicht die Athleten, die vielleicht auch die beste reine Leistung produzieren, sondern da ist eine ganz andere taktische Komponente mit bei. Es ist keine Kombinationsleistung aus allen drei Disziplinen. Und dass man dann eben da nicht das Risiko eingehen will, dass man als eben der Verein Buschütten, der man dann ist, da untergeht. Also, dass man irgendwie sagt, das ist schwer zu fassen, schwer zu berechnen. Bei allen anderen Formaten, die irgendwie näher an der Realität dran sind, machen wir dann auch mit. Das finde ich halt so ein bisschen das Abstruse. Also entweder man sagt, solange es keine Liga-Wertung gibt und sich Formate ausdenken muss, weil auch der Swim and Run ist in der Sichtweise kein normaler Wettkampf, so wie er geplant gewesen wäre. auch gerade eigenständig und dann so schnell abgehakt und so weiter, aber dass man dann da so Unterscheidungen macht, also so, wir machen jetzt meinetwegen 4 Formate und bei 1 und 3 machen wir mit, die 2 und 4 finden wir nicht gut, da schicken wir gar keine Leute hin, dann würde sowas gar nicht zustande kommen. Also das, da finde ich so ein bisschen das merkwürdig. Dann hätte man vielleicht auch sagen müssen, entscheidet euch. Also entweder ihr schickt welche für alle Rennen oder ihr sagt eben, wenn es dieses Jahr keine Meisterschaftswertung gibt, wollen wir halt gar nicht. Damit wäre das dann auch vom Tisch gewesen. Aber ja, dieses Differenzieren, also diese, wir hatten das an anderer Stelle schon mal, diese Rosinenpickerei, finde ich dann schwierig.
Zumal ein Rainer Jung als Macher des Teams in Buschhütten ja auch lange einer der vorderen Macher der Bundesliga war, ne, und versucht hat, da Dinge zu vereinen, auch mit viel Ehrgeiz, weil das Format ja doch eben auch nicht ganz unumstritten ist und jetzt spaltet er selber so ein bisschen.
Ja, aber ich meine, es ist ja immer die Frage, für wen oder aus welcher Perspektive du das machen willst. Mhm. Und da ist eben verständlich für die Macher der Bundesliga, dass sie sagen, wir wollen eben nicht, dass es komplett ausfällt dieses Jahr, sondern wir wollen in irgendeiner Form aktiv sein, wir wollen etwas machen, wir wollen den Athleten die Möglichkeit zu geben, in dem Rahmen, in dem wir es machen wollen. Und das ist eben jetzt gerade dann nicht die Hauptperspektive von Rainer Jung, so wie vielleicht dann vorher oder vor einigen Jahren, sondern das ist dann die Sichtweise von Buschhütten. Und für Buschhütten ist es dann eben die Frage, wie steht man selbst als Verein da? Und wenn dann die Abwägung eben ist, das ist mehr Risiko als Nutzen, dann entscheidet man eben aus der Betrachtungsweise auch und eben nicht für die Liga, sondern für das Team. Mhm. Und da unterscheidet sich das ja ganz klar dann.
Ja, sind wir gespannt. Wir werden sicher uns das irgendwie in irgendeiner Form anschauen und darüber berichten. Das Ganze wird live übertragen auch an diesem 28.06., moderiert von 2 Hochgerätern der Triathlon-Moderation, von Daniel Unger und Hartwig Töne, auf YouTube und Facebook, glaube ich. Und da werden wir dann auch natürlich die Links zu entsprechender Zeit zur Verfügung stellen. Ja, von der Bundesliga in höhere Spielklassen, die Super League ist auch wieder am Start.
Ja, genau, mit dem Rennformat, was wir letzte Woche auch schon angesprochen haben, eben mit einer Serienwertung und Nationalteams. Was ich nämlich ganz spannend fand, also wer das angucken will, kann das ja entweder live verfolgen oder jetzt auch das Rennen von letzter Woche nochmal in Echtzeit sich angucken oder die Ergebnisse. Aber wie ich gerade eben schon gesagt habe, dabei geht es ja nicht vorrangig jetzt um die Resultate als solche. Was ich aber eben spannend finde, ist genau das Beispiel dafür, dass ganz andere Leute bei solchen Rennen vorn landen, was verschiedene Gründe haben kann. Aber wenn man dann eben mal diesen Abgleich sieht von der reinen Leistung zur Platzierung und zum Rennverlauf, dann ist es doch schon ziemlich spannend, weil wir haben letzte Woche über Torben Nix Madsen gesprochen, der die Einheit der Woche hatte mit den 5x4 Minuten, die er gefahren ist. Der hatte in dem Rennen dann tatsächlich, der ist ja als Däne fürs Team Deutschland gestartet, durchschnittlich für die, was waren es dann, 36,5 Minuten oder so, 390 Watt. Die höchste Anzahl, ist auch zwischenzeitlich allen davon gefahren, wurde am Ende dann noch übersprintet, hat es nicht ganz aufrechterhalten. Aber das ist wirklich faszinierend. Und wenn man da so ein bisschen reinguckt, das finde ich nämlich erstaunlich, dann kriegt man so ein Verständnis ein Stück weit für Radleistung. Weil die höchste, das höchste Kraft-Last-Verhältnis beispielsweise hatte Alex Yee. Also wer Alex Yee kennt, das sind ja wahrscheinlich die meisten, weiß, der wiegt quasi nichts. Und der hatte dann mit einer Durchschnittsleistung von 319 Watt ein Kraft-Last-Verhältnis von 5,6 Watt pro Kilogramm, was dann sehr, sehr ordentlich ist. Also zum Vergleich.
Über welchen Zeitraum nochmal?
36,5 Minuten.
Okay.
Und da eben dann im direkten Vergleich jemand wie Christian Blumfeld, der dann eben ein paar Watt mehr getreten hat, hat das Rennen offensichtlich auch nicht ganz so ernst genommen wie andere, hat er dann eben aber auch ein Verhältnis von 4,5 Watt pro Kilogramm, also da liegt ordentlich was zwischen. Und wenn man das eben mal in die Realität überträgt, dann ist eben Christian Blumfeld der bei allen Gruppen vorfährt und Lücken zufährt und Attacken setzt, und Alex Yee der halt gucken muss, dass er entweder dran bleibt oder dass er genug Energie dafür spart, dass er beim Laufen entweder aufholen kann oder Leute abhängen kann. Das finde ich so ein bisschen spannend, dass man da so ein Gefühl mal für die Leistung kriegt in beide Richtungen. Und dann auch sieht, da ist ja das Paradebeispiel immer Lionel Sanders, der am Anschlag fährt, wenn er eine Herzfrequenz von 150 hat, wo andere gerade erst anfangen, ihren G1-Lauf zu starten. Jo. Und es da auch einfach unglaublich große Unterschiede gibt. Also, dass man eben sieht, dass jemand wie Alex Yee das Ganze mit einer durchschnittlichen Herzfrequenz von 190 fährt und dann eben Beispielsweise ein Christian Blumfeld mit 160, auch ein Indikator dafür, was ich gerade gesagt habe, dass der auf jeden Fall deutlich mehr treten kann, wenn er denn will. Also das hängt sicherlich auch damit zusammen. Aber dann eben auch andere, die dann eben mit 20 Schlägen niedriger da unterwegs sind und doch schon alles gegeben haben, was sie irgendwie können, wenn sie damit mit 5 Watt pro Kilo rumfahren. Viel mehr geht dann wahrscheinlich nicht. Aber da waren eben hier Aaron Royal zum Beispiel 171 BPM im Schnitt. Und das finde ich irgendwie so faszinierend, dass jetzt gerade das so ein Zeitalter ist, in dem man einfach, wenn man sich dafür interessiert, sich auch mehr Daten und Leistungen anschauen kann als vorher. Weil ja viele doch immer so sind, dass sie da ein Geheimnis draus machen. Und das geht eben jetzt gerade nicht mehr, weil sonst kannst du keinen Leistungsnachweis bringen. Jetzt ist es halt eben, es ist nicht messbar, wer kommt zuerst an und wie das zustande gekommen ist, bleibt dann heimlich auf den Radcomputern der Athleten. Yeah, yeah. Sondern man muss es zeigen können, um überhaupt einen Nachweis zu liefern. Kann ich jetzt in die Wertung eingehen? Geht das alles mit rechten Dingen vor sich? Und das finde ich grundsätzlich ziemlich spannend, weil das eben dann so Athletenprofile ein Stück weit offener legt und eben auch Unterschiede aufzeigt. Also wie gesagt, Lionel Sanders als großes Paradebeispiel dafür, wie, ja, ich sag mal, flexibel oder unterschiedlich so eine Herzfrequenz eben sein kann, oder eben auch, was man bei solchen Wettkämpfen mit Taktik gut machen kann, und dass man am Ende gewinnt oder vorn landet, obwohl man vom Kraft-Last-Verhältnis deutlich unter anderen liegt. Das fand ich eigentlich das Spannendere als jetzt irgendwie die Ergebnisse von dem reinen Rennen, sondern dass man da so reinschauen kann.
Ja. Ja, wir haben noch ein Indoor-Thema, und zwar die Swift-Einzelzeitfahren, die jetzt auch fürs Ranking zu Rate genommen werden.
Ja, genau, da hatte ich Kontakt, ich glaube am Wochenende war es dann mit Christian Kramer oder letzte Woche. Das ist jetzt sogar ein ETU Ranking gibt, was dann aufgestellt wird bei Swift-Events, die als Einzelzeitfahren in Teams ausgetragen werden. Also einfach als quasi neues Format und beziehungsweise als ein Format, was es als Einzelzeitfahren schon, oder nicht Einzelzeitfahren, sondern Teamzeitfahren dann schon gab, und wo jetzt die Ergebnisse von diesen Swift-Rennen dann auch eine eigene Wertung bekommen haben oder in eine Wertung oder ein ETU-Ranking, also Europäische Triathlon Union, mit einfließen. Also alle versuchen gerade so ein bisschen da von zu profitieren oder sich was auszudenken und auch Anreize zu bieten in Form von jetzt dann doch nicht nur Einzelrennen, sondern Listen, die über Zeiträume fortgesetzt werden, Teams mit ins Boot zu holen, wo dann eben mehrere Athleten aktiv sein können. Eigentlich das gleiche Thema, was wir eben bei der Bundesliga auch hatten. Also es wird eben versucht, sich dem aktuellen Zeitgeist anzupassen.
Ja.
Aber ist immer schon abgefahren, dann so zu sehen, was es letztendlich alles gibt.
Ja, ja. Zum Thema aktueller Zeitgeist. Gestern gingen durch die Nachrichten, die ersten Deutschen sind wieder auf Mallorca. Aber was ich so aus den Fernsehübertragungen gesehen habe, waren keine Triathleten darunter. Das waren eher Sonnenhungrige, denen alles egal ist. Aber auch Triathleten sind wieder im Trainingslager.
Ja, genau. Hat man jetzt in den letzten ein, zwei Tagen Bilder gesehen, so ein bisschen die Trainingsgruppe um Head Coach Philipp Seib mit Florian Angert, Laura Philipp. Ich weiß nicht, ob Sebastian Kienle auch dabei ist. Der hat auf jeden Fall
auch
gepostet, dass er jetzt in den Bergen ist im Trainingslager, und wenn seine Kollegen da schon sind, dann wird er wahrscheinlich auch dabei sein. Die sind in St. Moritz im Höhentrainingslager. Jemand wie Vincent Louis zum Beispiel ist gerade in Spanien, in Girona, was ja auch ein Trainingslager-Hotspot ist. Also es läuft langsam so wieder an. Zusammen mit Trainingsgruppen, gezielte Vorbereitung schon wieder. Also das sieht ganz danach aus, dass jetzt nicht mehr nur zu Hause irgendwie Standardtraining absolviert wird, sondern dass jetzt die Möglichkeiten, die man hat, auch wieder dafür genutzt werden, sich eventuell auf einen Herbst vorzubereiten, der in Europa vielleicht dann doch das ein oder andere Rennen bereithält, und wenn nicht in Europa, dann im Dezember in Daytona.
Ja, auf jeden Fall. Du hast Philipp Seib gerade erwähnt und die Seib Squad, wie er es selber nennt. Wir haben die besucht, ja. Die sind ja sonst eher im, was ist das für eine Gegend da, rund um Heidelberg zu Hause.
Ja.
Und wir waren da, und was Kollege Marvin Weber da erlebt hat, das steht in unserer Triathlon-Ausgabe 181, die an Mittwoch dieser Woche, also von heute aus morgen, erscheint. Ein mehrseitiger Bericht über Philipp Seib und seine Coaching-Philosophien und seine Athleten. Also eine spannende Story. Auch in der Ausgabe geht es um das Thema Intensität im Triathlon-Training. Da hast du dich sehr mit beschäftigt. Ja, es gibt so verschiedene Ansätze, von denen sich manche mehr durchsetzen als andere. Aber wie sollte sich eigentlich die Intensität im Training komplett verteilen? Wie man die misst?
Ja, es geht ja ein Stück weiter sogar in dem konkreten Beispiel. Das war ja eine Studie und in der Form, was untersucht wurde, auch die erste Studie mit Triathleten als Probanden, die auf die Art und Weise dann in dem Fall an der Deutschen Sporthochschule in Köln absolviert wurde. Und ja, da habe ich das mit den jeweiligen Wissenschaftlern, die das betreut haben, mal angeschaut, was haben die da gemacht, warum letztendlich, was ist dabei rausgekommen und was bedeutet das für die Zukunft oder für Folgeuntersuchungen, weil so Trainingsintensitätsverteilung betrifft ja irgendwie alle gleichermaßen und ist ja auch immer ein spannendes auch Dauerthema.
Ja, das Stichwort ist polarisiertes Training, wie weit bringt das, die Trainingsintensitäten so weit auseinanderzuziehen, dass es eben keinen Mittelweg gibt, sondern nur die extrem langen, langsamen Geschichten und die schnellen, kurzen Geschichten. Ja, dann wie man die Intensitäten denn misst, das weiß jeder inzwischen da draußen. Powermeter beim Radfahren sind gang und gäbe im Triathlon und wir haben uns mit den aktuellen Modellen und auch den verschiedenen Messverfahren auseinandergesetzt, wo genau wird gemessen und was gibt der Markt gerade her und worauf muss man achten, wenn man sich da was anschafft. Wir blicken voraus auf das Thema Ironman Hawaii 2021, gleich zweimal im Februar und im Oktober. Da, schauen wir uns mal an, was so die Besonderheiten sind einer solchen Periodisierung, die es da gibt. Ganz aktuell beschäftigen wir uns mit dem Thema, was wir heute auch schon angesprochen haben, mit der Hitze, die jetzt in den Triathlon-Trainingsalltag einzieht. Es geht um das Thema Training, wie muss ich mich im Training darauf einstellen? Es geht um das Thema Ernährung, Verpflegung, worauf muss ich mich einstellen? Ein paar medizinische Hintergründe und auch um das Thema Sonnenschutz und Kühlung. Ja, das sind so einige der Highlight-Themen aus der Ausgabe. Startgelder, Startgeldrückerstattung, ein Dauerthema, ein Dauerbrenner dieser Saison. Da haben wir noch mal ein bisschen gefragt, wie es so bei einzelnen Veranstaltern aussieht. Ja, von daher. Und ich durfte modeln. Ich musste modeln. Zur Corona-Zeit haben wir gesagt, wir behalten das alle im kleinsten Kreis und ich durfte modeln. An dem Tag hatte ich Rücken, man sieht es auf einem Bild.
Oh nein.
Aber nur, wenn man es weiß.
Ja, dann sehen es jetzt alle.
Genau. Ja, also für Trainingslager haben manche Sportler da draußen keine Zeit. Gerhard Müller ist vielen da draußen ein Begriff. Wir haben ihn schon mal ausführlich porträtiert in unserer Zeitschrift. Jetzt haben wir ihn nochmal online erwähnt, weil Gerhard deutsche Triathlon-Abzeichen sammelt, und zwar die deutschen Triathlon-Abzeichen in Gold. Dafür muss man im Jahr
10 Triathlons absolvieren, die alle samt jeweils, wo sie stattfinden, einfach eine genehmigte Veranstaltung sind,
genau.
Aber 10 pro Jahr ins Ziel bringen.
Ich glaube, die Summe aus 10 Kurzdistanzen muss es sein.
Genau, mindestens.
Ne? Genau. Ja, und da hat Gerhard jetzt natürlich ein Problem, aber er wäre nicht Gerhard, wenn er nicht sagen würde, ich nehme das Problem in Angriff.
Also das ist ja wirklich so, für die Leute, die ihn nicht kennen, der ist jetzt mittlerweile 74 Jahre alt, hat in seinem Leben über 400 Triathlons absolviert,
ja.
Dabei aber parallel in seinem Alter lange auch noch Handball und Fußball gespielt,
ja.
Und macht das einfach so nebenbei aus Spaß und hat jetzt dann 32 Jahre in Folge es eben geschafft, das goldene Triathlon-Abzeichen verliehen zu bekommen.
Was man extra für ihn eingeführt hat.
Genau, das ist ein wichtiger Punkt, ja. Das kommt nämlich noch dazu. Also 32 Jahre in Folge und jetzt war eben diese unglaubliche Serie bedroht davon, dass eben keine Rennen stattfinden, weil er hatte sich, glaube ich, für, was waren es dann, 14 oder so, angemeldet oder auf jeden Fall Minimum schon für 10 und die finden alle nicht statt.
Ja.
Und dann hat er sich halt überlegt, was macht er jetzt und wie man das eben schon raushören kann, der unternimmt halt eben alles, was irgendwie nur möglich ist, um die Serie nicht reißen zu lassen, was eben bedeutet, dass er in Deutschland, Österreich und der Schweiz etliche Veranstalter angeschrieben hat, bis sie ihm sagen, dass die Veranstaltung stattfindet und er sich da dann auch anmelden kann. Und jetzt hat er das eben so geplant, dass er auf 10 Rennen kommt, die stattfinden sollen, und ist dafür bereit, teilweise 700 Kilometer oder mehr durch die Gegend zu fahren, um 500 Meter zu schwimmen, 18 Kilometer Rad zu fahren, 5 zu laufen. So weit runter geht das dann für einen Zeitaufwand von, ich weiß nicht, wie lange er dann dafür braucht, sagen wir mal 1,5 bis 2 Stunden, und das wieder zurück und am nächsten Wochenende dann wieder ein paar hundert Kilometer woanders hin. hin, weil ja, die kurzen Anfahrtswege, die gibt es jetzt nicht dieses Jahr. Ja,
also ich erinnere mich an die Zeit, wo ich politisch sozialisiert wurde, an einen Witz über unseren damaligen Außenminister, der ging, begegnen sich zwei Flugzeuge über dem Atlantik, in beiden sitzt Genscher. Also ich glaube, dieses Jahr kannst du sagen, wenn irgendwo Trilon stattfindet, Gerhard ist am Start.
Ja, das ist echt abgefahren. Und er hat die Regel, alle 5 Jahre macht er eine Langdistanz. Und das
er wird 75
im nächsten Jahr. Genau, er wird 75 nächstes Jahr und er will in Rot starten. Also all das gebündelt gerade in diesen paar Minuten an Informationen lässt, glaube ich, schon durchklingen, dass es ja ein sehr, ich weiß nicht, wie man das, also auf jeden Fall leidenschaftlicher Sportler ist, ja. Und nicht nur für Triathlon, sondern eben auch sportbegeistert in allen anderen Perspektiven. Und ja, also ich bin wirklich gespannt, was daraus wird, weil wenn ich richtig informiert bin, hat er ja bisher noch kein Rennen gemacht. Das heißt, bis also Sommer und Herbst stehen dann noch alle 10 Rennen bevor. Ja. Und wer weiß, vielleicht können wir dann ja irgendwie davon berichten, wie er dann sein goldenes Triathlon-Abzeichen verliehen bekommt und wie er dann die ganzen Strapazen erlebt hat. Also es würde mich jetzt schon interessieren, ohne dass das Ganze schon begonnen hat, wie man dann danach auf eine Saison blickt, die es eigentlich gar nicht gegeben hat, man aber sagen kann, man hat 10 Triathlons absolviert. Ja. Also es ist, ja, spannende Geschichte auf jeden Fall, richtig gut.
Ja, ja, also wir werden Gerhard weiter verfolgen. Vielleicht macht er am Wochenende an unserem Event auch mit. Wir haben ja unseren Jahreshöhepunkt zu den Trainingsplänen von Power & Pace. Ich habe schon letzte Woche was dazu erzählt. Ich möchte auch gar nicht so weit darauf weiter eingehen, sondern den Leuten empfehlen, hört am Donnerstag rein. Da gibt es den nächsten Power & Pace Podcast mit Björn Giesmann, wo wir über die Triathlon-Trainingspläne für den nächsten Monat, für den Juli sprechen werden, wo wir über alle neuen Pläne, die jetzt kommen werden, sprechen. Wir wollen ja ab jetzt so ein bisschen breiter gefächert da auftreten, weil viele Menschen sich eben da draußen entschieden haben, dieses Jahr ist kein Triathlon-Jahr, aber ich möchte zum Saisonende noch Marathon, Halbmarathon, 10 Kilometer oder was weiß ich laufen. Also da gibt es weitere Trainingspläne dann, über die wir am Donnerstag sprechen werden und natürlich auch über das Event am Wochenende. Nur nochmal der Hinweis, dieses Mal gibt es keine Live-Übertragung, sondern der Film, der findet mit euch statt. Wir brauchen von euch ganz viele Filmschnipsel, die wir am Ende zu einem großen Ganzen zusammenschneiden. Alles weitere dazu am Donnerstag. Und auch du hast noch einen Podcast diese Woche, der kommt am Sonntag. Da geht es wieder um ein Fachthema und zwar um das Thema Eisen. Und zwar nicht Eisenmänner, sondern Eisen im Mann und der Frau.
Ja, genau. Iron beschäftigt uns ja von der Sportart her. Ja. nee, genau. Also es war ein sehr spannendes Gespräch, habe ich gestern aufgenommen. Wirklich sehr tiefgreifend an vielen Punkten. Also wer da so ein bisschen Vorahnung schon hat oder auch schon ein Bewusstsein für das Thema generell, dass es wichtig ist, wichtig sein könnte, der kriegt da viele Zusatzinfos geliefert. Ja, ging hauptsächlich um Eisen, aber auch generell so um Supplementierung im Ausdauersport. Die Differenzierung zwischen Sinn und Unsinn. Wann macht was Sinn? Wie sollte ich dann an mich überhaupt dem Thema nähern? Und gerade so dieser verbreitete Irrglaube, es ist alles irgendwie das Gleiche und ich nehme dann das, was vielleicht am günstigsten ist oder sonst irgendwie mal so ein bisschen versucht, ein paar Sachen aufzuräumen oder so ein bisschen zu differenzieren. Ja, fand ich für mich auch persönlich ein spannendes Gespräch, habe viel dabei gelernt, habe ja auch schon mal erzählt, dass mich das mit Eisenmangel auch mal betroffen hat, als ich versucht habe, Blut zu spenden, dann gesagt wurde, hier Eisenmangel und mal zu gucken und jetzt auch gelernt, dass man dabei viele Fehler machen kann und dass ein Eisenpräparat nicht einfach ein Eisenpräparat ist und dass man durch einen falschen Test auf Eisen auch quasi Rückschlüsse bekommen kann, die fehlerhaft sind und warum das so ist, alles aufgedröselt, ist dann in dem Podcast, kommt, wie du schon gesagt hast, am Wochenende dann mit Matthias Baum, so heißt oder hieß dann gestern mein Gesprächspartner für die Aufnahme, genau, wer daran interessiert ist, kann am Wochenende reinhören.
Wie gesagt, ab Sonntag gibt es die Episode. ein Mensch, der nicht nur Eisen isst mit Doppel-S, sondern aus Eisen ist mit einem S, wenn man dem Aufdruck auf seinem Sponsoring-T-Shirt glauben mag, ist Andi Böcherer.
Ja.
Konntest du mir folgen?
Jetzt im Nachhinein.
Der Andi, der hat diese Woche die Einheit der Woche beigetragen.
Genau, der Andi ist nämlich seit kurzer Zeit bei Strava, ist mir natürlich nicht entgangen. ja, der ist Radintervalle gefahren, sehr spannendes Programm, kann glaube ich jeder für seine Verhältnisse auch mal irgendwie ausprobieren. Andi Böcher ist draußen gefahren, alles bergauf, also zumindest die Intervallzeiten, der ist gefahren 3 Sätze, jeweils bestehend aus 5-mal folgendem Set, 1 Minute und dann 3 Minuten, die 1 Minute im, wahrscheinlich ist es dann V2 Max Bereich, also auf jeden Fall deutlich über der Schwelle. Das lag bei ihm so zwischen 450 und 460 Watt und dann die 3 Minuten wahrscheinlich dann leicht unter der Schwelle. Das waren bei ihm so 320, 330 Watt. Dazwischen halt keine Pausen, also 5-mal durchgängig, 1 Minute, 3 Minuten, nach den 3 Minuten wieder in die 1 Minute rein. Macht dann pro Durchgang 20 Minuten. Das ganze Set 3-mal und als Satzpause waren das immer so circa 20 Minuten den Anstieg wieder runterrollen und dann das gleiche wieder bergauf. Also wirklich auch sehr faszinierende Werte. Jeder weiß so ein bisschen, bergauf kann man von der Natur her teilweise ein bisschen mehr treten als in einer flachen Passage. Nichtsdestotrotz, das ist sehr, sehr ordentlich. In einem Post hat Andi Böcherer auch letzte oder vorletzte Woche nach einer Leistungsdiagnostik irgendwie geschrieben, er hat irgendwie die besten Werte, die er jemals erzielt hat und wünscht sich irgendwie, dass bald auch wieder Rennen stattfinden, damit er das nutzen kann. Also der scheint schwer in Form zu sein. Und wenn man so die Einheit sieht.
Das war schon häufiger vor der Saison.
Ja. Boah, bist du gemein. ja, jetzt wäre es auch mittendrin. Also das sieht schon wirklich sehr, sehr gut aus, dass er Radfahren kann. Das weiß man ja schon ein paar Jahre mehr. Und ja, insgesamt war die Einheit 2 Stunden 50 lang, 72 Kilometer. Und ja, bei dem ganzen Auf- und Abfahren waren das knapp 2000 Höhenmeter. Finde ich eigentlich ein ganz interessantes Set, was man so ausprobieren kann. Das ist ja eine Form von so Over-Under, also immer ein Stück weit über der Schwelle, dann als Erholung keine irgendwie ganz lockere Intensität wählen, sondern schon im intensiveren Bereich bleiben. Das wäre dann ja wahrscheinlich bei ihm so, ich vermute mal, ungefähr im Sweet-Spot-Bereich. Ja, interessante Sache, kann man auf jeden Fall mal machen.
Kann man auf jeden Fall mal machen. Es scheitert bei mir nicht an der Motivation, sondern am Vorhandensein eines Berges.
Kannst auch auf der Rolle fahren.
Genau. Und schließen wollen wir mit dem Kommentar der Woche. Da hast du was sehr Nettes gefunden, was ich als Familienvater durchaus nachvollziehen kann.
Ja, es ist ein bisschen viral gegangen. Man muss dazu sagen, es klingt im Englischen halt und gelesen, wenn man so den Kommentar von dem Post sieht, ist ein bisschen witziger, als wenn man es jetzt übersetzt und vorträgt. Keira D'Amato ist eine 36-jährige, nicht voll professionelle Läuferin aus den USA, die sonst Immobilienmaklerin ist und die hat jetzt in der Zeit von Corona was echt Faszinierendes geschafft. Die ist nämlich 14 Sekunden langsamer auf 5000 Meter gelaufen am gleichen Tag wie ich am Wochenende und hat damit ihre Bestzeit um über 1 Minute verbessert und ist damit quasi mit 36 Jahren nebenberuflich Läuferin in die Laufelite so ungefähr reingerutscht in Amerika. Das Ganze wurde auch in Echtzeit gefilmt, also die konnte dann nachweisen, dass es wirklich so passiert ist, auch auf der Bahn. Und dann hat Flowtrack, ich habe Flowtrack vorhin erwähnt, das ist ein großes Portal, das größte Laufportal in Amerika, hat dann gepostet auf Twitter hier so und so, dann die Zeit und unglaubliches Ergebnis und sie hat das dann geretweetet mit einem Kommentar dazu von sich, der dann einfach lautete so sinngemäß, das war eigentlich nur eine berechnete Leistung, damit ich noch rechtzeitig nach Hause komme, bevor der Cartoon meiner Kinder zu Ende ist und sie merken, dass ich nicht da bin. Und das war wirklich so, also so eine lässige Antwort auf eine so krasse Leistung. Also da kommt einfach das größte Portal und erwähnt dich dann einfach, nachdem du so was hingelegt hast und du hast nichts Besseres zu tun, als es so zu retweeten und so einen Spruch dazu rauszuhauen. Also es wurde tausendfach geteilt und tausendfach geliked und so. Es war wirklich ja sehr, 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 sehr witzig auf jeden Fall.
Ja, sehr schön. Also tausendfach teilen, tausendfach liken dürft ihr auch unseren Podcast, wenn ihr mögt. Ja, also bei iTunes freuen wir uns immer über 5 Sterne, auch über die ein oder andere nette Bewertung der letzten Tage. Ich habe ja letzte Woche da mein Projekt gestartet mit Audiobegleitung der Laufintervalle, zuerst mit einer Klassikversion, dann noch 1 oder 2 Tage später nachgelegt mit einer Rockversion. Ich glaube, die wird deutlich besser akzeptiert. Hört mal rein, wenn ihr euch quälen wollt und dabei laute Musik auf den Ohren haben wollt. Viel Spaß dabei. Wie gesagt, wir freuen uns über jede schöne Bewertung unserer Tätigkeit, was wir hier tun, über euren Gang zum Kiosk. Die neue Triathlon ist, wie gesagt, ab diesem Mittwoch im Handel. Ansonsten hören wir uns in dieser Konstellation am nächsten Dienstag wieder. Bis dahin gibt es 2 weitere Episoden auf diesem Kanal. Ja, viel Spaß dabei.
Ja, und bis zum nächsten Mal.
Genießt die Sonne, passt auf euch auf, trinkt genug und vergesst den Salzstreuer nicht.
In dem Sinne, ciao.
Ciao, ciao.